dedicated to all the ravers in the nation.
Da aber Abend, Alkohol und Auto mit A beginnen, haben wir, um Autofahrern den Verzicht auf alkoholische Getränke leicht zu machen, in unserer Rezeptspalte einige exquisite Limonadenmixturen empfohlen. Sie sind so delikat, dass man auch auf Alkohol verzichten kann, ohne dass man hinterher am Steuer sitzen muss.
Stark. Wir haben Anja verloren.
Wir haben Anja verloren. Anja ist tief in Milchmixgetränken.
Das sind jetzt, ich bin jetzt unter dem Gartenhimmel im Kapitel. Da geht es um leckere Mixgetränke, die man sich offensichtlich unter dem Gartenhimmel, also hier für jede Gelegenheit ist hier was.
Herzlich willkommen zu Folge 82 von Expertengespräche. Anja hat heute ein exklusives Magazin mitgebracht, Mixen für Kenner und Könner.
Vom VEB Verlag für die Frau Leipzig. Das Jahr haben wir leider noch nicht rausgefunden, aber wir vermuten irgendwas in den 70ern.
Designtechnisch ist es relativ alt. Hallo Carsten.
Ja. Hallo Robert.
Hallo Anja.
Hallo.
Na?
Inspiriert von unseren Flip-Gesprächen vom letzten Mal, hat Anja heute die Cocktail-Bibel ausgegraben.
Ja, das habe ich von der Oma geerbt.
Wir würfeln nachher noch und gucken mal, was wir nächstes Mal machen.
Ich hoffe nicht, ganz schlimme Trinkspiele können wir damit auf jeden Fall machen.
Ich hoffe nicht, dass wir auf den, welcher war das mit Muskatnuss?
Also es war irgendeiner der Flips.
Ja. Irgendeiner der
herzhaften Flips. Ich finde die Flipseite nochmal.
Ja.
Ach ja, hier bei der blauen Stunde. In der blauen Stunde, da holt man die Flips raus. Und was wir jetzt schon sagen können, du hast ja behauptet, da die Flips sind voll mit Eiern.
So kenne ich das, ja. Aber,
nicht so, die
ne?
Eiergetränke hier heißen Eggnogs.
Aber dann muss das aus der frühen Ära der DDR sein, weil ich glaube nicht, dass das später noch Eggnog hieß dann. Weil,
vielleicht nur in Berlin
gesagt,
wieder nicht.
Imperialistisches Ausland.
In Sachsen haben die doch ihre eigenen Regeln immer gemacht.
Ja, da sprichst du Eggnog auch anders aus.
Eggnog.
Eggnog. Schön Mocker-Eggnog.
Da sprichst du Eggnog mit drei Ös
aus. Da sagst du ja, lade mal schade.
Aber wir haben letztes Mal, ist mir dann ungefähr einen Tag, nachdem wir aufgenommen haben, ist mir eingefallen, dass wir eins der allerwichtigsten Themen nicht behandelt haben.
Ach, meine Nase.
Nee, deine Nase nicht.
Was ist mit deiner Nase?
Nichts mehr. Also, ich spiel mal ein Lied an und ihr könnt ja mal assoziieren dazu, weil wie gesagt, darüber haben wir letztes Mal überhaupt nicht geredet. Und okay. Das war
die Beatles.
Fast.
Klingt ein bisschen so. Ach ja, die.
Die.
Die anderen da.
Die anderen Beatles.
Die neuen.
Aber hat euch das nicht bewegt?
Nee.
Ist euch völlig egal.
Das ist so am Arsch vorbei.
Okay, nächstes Thema.
Aber wir können ja, weißt, wenn dich da was bewegt hat, dann lass doch hören.
War bewegt ist vielleicht das falsche Wort, aber ich fand's schon, ich dachte, ich hab nie damit gerechnet, auch wenn ich jetzt nicht der größte Oasis-Fan der Welt gewesen bin, ich hätte nie damit gerechnet, dass die nochmal sich so weit vertragen, in Anführungsstrichen, dass sie auf jeden Fall nochmal auf Konzerttour gehen. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Geldnot da dabei ist.
Wollte gerade sagen.
Aber dass sie da sich so nochmal zusammenraufen.
Aber das hat mich auch kurz überrascht. So dachte ich, waren die nicht verstritten? Und dann war schon...
Irgendwann wieder vorbei. Na gut, okay. Da müssen wir nicht überreden. Mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Mir ist bloß aufgefallen, dass wir letztes Mal überhaupt nicht darüber geredet haben. Aber gut, dann machen wir das halt
das
nicht.
Das war alles gesagt schon von allen anderen.
Echt? Mir ist das auch so. Ich habe ja überhaupt nicht mitbekommen, dass die Band überhaupt existierte, als sie existierte.
Ach Anja.
Da ich dann nur Tokotronic gehört habe.
Wie alt warst du, als Oasis sich zerstritten haben?
10 oder so, weiß ich nicht.
Ah, hast du ja Schnappi gehört.
Nee, ich habe halt in den 90ern, da war ich so beeinflusst von dem Musikgeschmack meines Papas, dass wir überhaupt nicht, ich habe gar keinen Britpop mitbekommen. Britpop. Überhaupt nicht, ist komplett an mir vorbeigegangen. Und außerdem hat man das doch jetzt öfter gehabt, wo man dachte, dass die sich nochmal zusammentun und dann spielen.
Aber was ich im Zuge mitbekommen habe, ist, dass es irgendwie so eine variable Preisanpassung gab. Irgendwie
bei den wir haben geguckt, also als es dann hieß, ne, hier am, ich glaube, das war ein Donnerstag oder so, gibt es Tickets für die Konzerte, die 50, die sie in all over UK spielen.
Aber auch nur da, ja? Es hat
mich nicht so verfolgt. Nee, also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie noch eine längere Tour dann anschließen, aber die ersten sind, glaube ich, erstmal alle, ich glaube, 10 in London, 5 in Glasgow.
Und dann sind die wieder getrennt.
Genau, dann haben die wieder zerstritten. Und ich glaube, da gibt's auch schon wieder Wetten, die du bei Buchmachern eingehen kannst, wie viel von den Konzerten wirklich gespielt werden. Nee, aber und wir haben dann mal geguckt, so in Edinburgh, weil wir dachten, das ist vielleicht jetzt nicht so das meistbesuchte Konzert. Außerdem die schönere Stadt. Und dann.
Weil kein anderer darüber nachdenkt.
Nie.
Edinburgh kennt man ja vielleicht. Du hast und, das Spiel
gespielt. Ja, ich kenne das. Und dann haben wir, ich glaube, das war Ticketmaster, ne? Und dann klickst du da und dann stehst du da in der virtuellen Warteschlange. Das ist ja hier, kennen wir ja von unserem Rumpelfußballverein, aber da sind da keine Zahlen dagegen. Da waren wir, glaube ich, der 47.000. oder so für das.
Klingt aber noch fair.
Ja, aber das war
für das eine Konzert.
Für das eine. Ja. Und dann haben die Tickets, die es dann noch gab, als wir dann irgendwie die Seite gesehen haben und das aussuchen konnten, waren relativ weit hinten. Also es waren jetzt auch keine Sitzplätze, also keine festen, ne, sondern da ist der Bereich, wo du hinkommst. Und die waren 700 Euro pro Karte. Und das Pfund, Entschuldigung. Ja. Und das fanden wir dann ein bisschen zu viel dafür. So, wie gesagt, der riesen Oasis-Fan war ich auch nicht. Die waren immer auf meiner Bucketlist von wegen, die würde ich gerne, wenn sie es nochmal machen, würde ich die gerne mal live sehen. Aber nicht für sie mal. Ja.
Ich kenne auch nur 3 Songs von denen, ne?
War das einer davon?
Ja, das ist ja Don't Look Back in Anger, dann gibt's Wonderwall und Champagne Supernova.
Ja?
Nee, mehr kenne ich nicht.
Gibt doch gar nicht mehr.
Das war das eine Album.
Ja. Mein Lieblingslied wäre, glaube ich, wahrscheinlich auch Champagne Supernova. Ich war gestern auf einem Geburtstag, wo auch Karaoke gesungen wurde, weil Apple Music hat ja eine tolle Karaoke-Funktion. Und da haben wir dann, also die anderen, Wonderwall gesungen. Mhm. Und es ist immer am Anfang ganz schön und bis es dann halt zu diesem, der Hook, also zum Refrain kommt und man denkt was, und es ist jedes Mal, ich finde diesen Song, der ist so abgenutzt leider, aber es ist auch süß, weil auch so alle möglichen Generationen nach uns, das auch so, für die ist es nach wie vor auch noch so ein Karaoke-Hit. Und das macht die natürlich auf eine Art unsterblich und deswegen, ja, meine Güte, dann, das haben die auch eine Existenzberechtigung.
Lieb, ach so,
ist lieb.
Und sonst nicht.
Ja, ich wusste jetzt nicht, also ich habe schon mal versucht, das zu verstehen, das Phänomen, aber ich weiß nicht genau, warum die so gut, also toll, warum die so beliebt sind.
Ich weiß halt auch nicht, ob das nicht ein bisschen Nostalgie ist. Also weißt du, wenn die nicht sich so zerstritten hätten, ob die dann heute noch so groß wären. Also nicht, dass ne, so groß, wie sie sind. So in ihrer,
ja, wahrscheinlich.
Weil die sind ja, das ist ja mit Teil ihrer Geschichte, dass sie dann so plötzlich auseinanderfielen und dann, wenn das nicht passiert wäre und die einfach weiter noch 5 Alben gemacht hätten danach und dann auch so den Weg aller Bands, die dann halt werden so immer ein bisschen schlechter, immer ein bisschen uninspirierter so und irgendwann hört sie keiner mehr oder dann halt gehen sie von den riesen Stadientouren wieder doch wieder im Lido hier oder so. Und dann, ob das anders gewesen wäre, also ob das nicht Teil dieser Faszination ist, dass die nie wieder zusammen kämen eigentlich.
Aber sie sind halt auch ein Stück weit schon so diese Definition von Britpop eigentlich. Also wenn jemand sagt Britpop, dann ist bei mir halt irgendwie Oasis, The Verve,
und Blur.
Und Blur, genau. Ich wäre dann eher Team Blur.
Und Spice Girls.
Das war nicht Britpop?
Weiß ich nicht.
Das war schon die Definition
total,
von
auf jeden Fall
90er
Pop
auf jeden Fall. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das klassischer Britpop war. Das war zu happy für Britpop.
Bei Radio 1 gab es doch diese Sommersonntage, du weißt das ja bestimmt. Und da gab es auch eine Ausgabe Britpop und da wird ja so eine Top 100 zusammengestellt.
Es gab wirklich eine Ausgabe Britpop, die habe ich schon verschlafen.
Irgendwann im August. Und halt wieder eine Top 100 zusammengestellt.
Da haben die
100
Songs zusammengekriegt?
Ja, aber da war allein in den Top 10 waren, glaube ich, 7 Oasis-Lieder. Also es scheint noch 4 Stück mehr zu geben. Also die 7 Oasis-Lieder waren in den Top 10.
Die haben echt...
Das
und Britpop,
das
aber ist Britpop nur die 90er oder ist das eigentlich viel, also ist das eine viel längere, also deswegen frage ich, ob man 100 Lieder nur aus den 90er Jahren, also hätte man auch
Best tatsächlich hast du mich jetzt, ich habe den Sommersonntag nicht gehört, ich weiß nicht, ob irgendwie die Stones auch irgendwie.
Ist Take That Britpop?
Würde ich nicht sagen.
Was ist das denn Britpop? Das ist Popmusik aus Großbritannien.
Ja. Aber halt, ich glaube schon so in dieser
Ära.
Eher Alternative.
Ja. Für das, was ich darunter verstehe, aber ich weiß nicht, ich kann ja mal gucken, ob es da eine gibt es eine wissenschaftliche Definition von Britpop?
Also es gab, glaube ich, bei Apple TV Plus eine ganz coole Doku-Reihe, wo die auch das so ein bisschen erklärt und erzählt haben. Und das, also ich habe das auch geguckt und ich bin auch, glaube ich, nicht ganz so blöd, wie ich gerade tue. Aber ich finde, Britpop sollte ein bisschen mehr sein als eigentlich nur die 3 Bands. Aber Also ich hätte jetzt da halt
Britpop auch. Britpop ist ein Musikstil und eine aus Großbritannien stammende Musikbewegung, die Anfang der 90er entstand und auf die Tradition britischer gitarrenlastiger Rock- und Popmusik zurückgeht. Also im Prinzip
Rock-Pop.
Rock-Pop. Pop, das Rock. Heißt also sowas wie Spice Girls und Take That würde ich da nicht drunter, weil wenig Gitarre. Also nee, haben natürlich halt Gitarren, Pop. Aber ist halt.
Warum heißt es da nicht Brit Rock?
Gibt's bestimmt auch.
Das heißt ja auch nicht Britpunk.
Stilistisch
dabei ist der Punk dahergekommen.
Alternative Rock. British Invasion.
Ja, das ist wirklich cool. Invasion. Ja, ich weiß nur, dass es halt, dass es auch eine Rivalität zwischen Blur und Oasis immer so von den Medien aufgebauscht wurde, weil das war London versus Liverpool oder so. Wo kommen die her, die Oasis, Leute?
Die kommen
Manchester?
Schneller mit der Internetseite.
Weiß ich nicht, aber
Manchester Oasis und London Blur.
Genau. Ja. Und deswegen war das immer so, die feinen Pinkel aus Blur und die waren so ein bisschen glatter und dann und die raffen Jungs aus Liverpool. Das habe ich noch aus der Doku mitgenommen. Naja, Mensch, das ist doch schön, aber schade, dass du keine Karten gekriegt hast. Ich hatte dasselbe Phänomen bei mir in der Firma erlebt als Linkin Park. Jetzt auch. Und alle so, hast du auch ein Ticket für Linkin Park und so, ey, dann spielen wir jetzt in Hamburg und dann jetzt auch Tour. Und ich so, nee. Und da auch so völlig
das war auch vor deiner Zeit, oder?
Nee, ich hab dieses auch dieses Album damals gehört und dachte auch so, Mensch, ist ja interessant, da ist so ein Typ, der schreit rum und da ist ein anderer Typ, der rappt und es ist so ein bisschen Crossover, auch wenn wir das Wort damals vielleicht noch nicht so benutzt haben. Und ich fand auch das erste Album total cool, weil es ist schon, wenn du so voll an den Anfängen der Pubertät steckst, aber noch nicht weißt, dass du in der Pubertät steckst und alles irgendwie auf einmal ganz fürchterlich ist, da passte das schon gut hin. Aber so an sich habe ich die dann, also ich habe das erste Album gehört und dann habe ich gedacht, ja okay, klingt auch irgendwie jeder Song gleich.
Das stimmt.
Und dann habe ich die nie wieder für mich, aber habe da auch nicht gesagt, Mensch, das ist ja eine Scheißband oder so, war mir einfach egal. Aber die sind schon auch natürlich dafür verantwortlich, dass sie dieses Genre da erschaffen haben und offensichtlich ja wirklich weltweit, also bei mir, wahnsinnig viele meiner Kollegen sind halt so abgegangen deswegen und die hätten auf jeden Fall 700 € bezahlt für ein Ticket, glaube ich.
Für den Linkin Park heute?
Ja, und die sind auch jetzt alle so skeptisch, ja, was ist die Frau und was kann die das und so und sie alle so, ey, die ist Hammer und ja, also das finde ich interessant zu beobachten, aber interessiert mich halt auch nicht. Wenn R.E.M. morgen sagen, wir gehen doch wieder auf Tour, ja, dann kaufe ich natürlich Karten. Ja, mache ich dann. Und halt auch.
Ich weiß nicht, ob ich Michael Stipe 2024 noch brauche.
Doch, ich muss die Musik hören, mal live hören, das wäre schon geil.
Aber Linkin Park, weiß ich, habe ich bestimmt auch schon, habe ich glaube ich schon tausendmal erzählt, aber das war eins der schlechtesten Konzerte, das ich je erlebt habe in meinem Leben, in der Columbia-Halle damals, mit genau dem einen Album, weil sie dann auf Tour gegangen sind und irgendwie 800 Vorbands hatten, weil sie nicht genug Material haben.
Hatten die nur ein Album?
Die hatten zu dem Zeitpunkt nur ein Album, als sie auf Tour gegangen sind. Das Album war, glaube ich, 10 Songs lang. Und das ist natürlich nicht ein 2 Stunden Konzertmaterial. Ja. Kannst du nicht mitfüllen. Und ich glaube, mehr Musik hatten sie auch nicht. Also das war die EP, die dann zu dem Album wurde. Und dann sind sie sofort so groß geworden. Und dann hat die Plattenfirma gesagt, so, ihr müsst jetzt auf Welttournee gehen. Ja. Und dann haben sie 8 DJs, 2 Vorbands und so. Die haben dann alle noch eine Varieté-Show daraus gemacht, sodass die Show an sich war, glaube ich, 3 Stunden lang. Davon hat Linkin Park 40 Minuten gespielt. Und das war halt so, und die waren schon okay, so als Liveband, kann ich mich erinnern, aber das Gesamterlebnis war so ein bisschen.
Die haben ja in der alten Försterei mal gespielt, ne?
Ja.
Ja. Also damals.
Das war irgendwann 2011, glaube ich. Ich habe
also direkt im Stadion?
Ja, das.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr.
Ich habe neulich nämlich komplett den Wikipedia-Eintrag von der alten Försterei einmal durchgelesen. Nee. Weil ich dann wissen wollte. Weil dann alle so, ey, wie geil ist das, was St. Pauli da macht und mit dem Stadion. Ich so, das macht doch Union auch und so, das würde man nicht erzählen und so. Und dann habe ich das überall rum erzählt und habe gedacht, jetzt lag's, guckst du mal lieber nach, bevor du das weiter erzählst. Und dann habe ich mich da, und dann kam ja das neue Video mit der Animation, wie das Stadion dann aussieht nach dem Umbau. Und da bin ich auf die Wikipedia-Seite gegangen und da habe ich das nämlich auch gelesen.
Also ich glaube, es war 14 oder so, ja, aber ist ja wurscht, 14, irgendwie ja. So im Zuge dieser Weltmeisterschaft irgendwie in dem Dreh, als wir angefangen haben, auch im Stadion so eine Sachen.
Dann war das
sie wollten sowas so eine Sachen etablieren, aber ich glaube, das hat
das war noch natürlich in der alten Besetzung, ne, die wie heißt sie?
Mike Shinoda.
Nee, die neue Sängerin. Ach so, Emily Armstrong.
Ah ja.
Ist ja erst seit diesem Jahr dabei. Das kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass die mal in der alten Fast 3 später.
Ich weiß es auch noch.
Wie viele Leute waren da? 5?
Nee, das war schon ausverkauft. Voll.
Echt?
Also die haben dann unten auf der Wiese konntest du stehen und an den langen Seiten, weiß nicht, also wann, weiß ich nicht, 14?
Also ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, dass da habe ich mich noch Fritz gehört, da war ich noch jung, so jung, dass ich noch Fritz gehört, aber noch nicht Radio 1. Und da haben die da auch Werbung für gemacht.
Okay, krass. Mhm.
Damals.
Ja, also das heißt, du hast alleine durch dein Umfeld, nicht so sehr für dich, die Linkin Park Reunion, die ja eine Neubesetzung ist, das eigentlich noch eine Reunion, wenn man eine Neubesetzung macht, aber ist egal. Hast du eher mitbekommen als die Oasis Reunion?
Ja, oder ich
die
war das
wichtiger
natürlich,
für dich, dadurch, dass mehr Leute in deinem
Ich habe das
ist.
Gefühl, dass das überhaupt irgendjemand um mich herum, also über Oasis hat bis heute keiner geredet.
Hm, okay. Bei mir waren mehr Oasis-Menschen, die, ich weiß nicht, also sich darüber gefreut haben oder zumindest darüber geredet haben. Aber tatsächlich diese Search Pricing, da können wir nochmal drüber reden, was du vorhin angesprochen hast. Das war ja, also wie gesagt, das haben wir jetzt nicht so mitgerichtet, weil wir nicht drauf geachtet haben, weil wir gleich gesagt haben, 700 Pfund pro Karte ist uns zu viel, klick weg von der Seite so. Vielen Dank.
Prosa.
Mach du. Cookies löschen. Was meinst du, mach denn? Und aber das habe ich dann im Nachgang so mitbekommen, dass sich da alle drüber beschert haben. Was ja auch wirklich, also ich weiß halt, das Problem ist, dass man ja immer geneigt ist, weil ja, wie gesagt, bei Oasis jetzt nicht so, aber man sucht ja Konzerte von Bands, die man mag, ne? Also und dann will man ja immer sagen, nee, die wussten davon nichts, ne? Aber das Ticketmaster, die, glaube ich, die einzigen sind, die bisher so machen, ne? Diese Price Surging, das heißt also für die drei Zuschauer, die es nicht wissen, dass quasi, wenn Ticketmaster auf ihrer Webseite mitkriegt, da ist gerade viel Interesse, dann kosten die Tickets plötzlich mehr. Ne? Und wenn weniger Interesse ist, kosten sie weniger. Also im Prinzip,
Angebot und Nachfrage.
Genau, das Modell, was Uber hat. Ne? Wenn irgendwie Samstagabend bezahlst du für die gleiche Fahrt mehr als Montagnachmittag oder so. Und dann hast du, und da haben sich dann viele drüber beschwert, und dann hast du gedacht, so, naja, erstmal, also A, find ich's, du hast richtig gesagt, ist Angebot und Nachfrage, ist es Teil dieses Games, ne, du willst halt den letzten Euro oder Pfund oder Dollar irgendwie rauspressen aus dem, aber es ist schon ein arschiges Geschäftsmodell, finde ich, weil du hast halt ein Konzert, so, A sind Konzerte mittlerweile sowieso teuer wie Sau, und B hast du halt, dann Leute, die neben dir stehen, potenziell, die 20 Pfund, Euro, whatever, mehr oder weniger bezahlt haben als du und das gleiche Erlebnis haben, was irgendwie ein bisschen strange ist.
Deine Katze kuschelt mit meiner Jacke. Entschuldigung, aber ist ja ein bisschen niedlich. Ich habe mich gestern unterhalten mit einer, die auf einer dieser Adele-Konzerte war. Adele aus Großbritannien, auch Britpop.
Abschiedstour, oder?
Ich weiß nicht, alles so, nicht.
Die hat das erstmal Pause eingelegt.
War mir auch also furchtbar schnuppe, furzegal. Ja. Und ich auch, klar ist die eine tolle Sängerin, klar, ich gucke mir das dann auch irgendwie, aber dass ich jetzt sage, das muss ich auch live erleben und da auch viele tausende Euro für ausgeben, das war, hat sich, und dafür nach München fahren und so, das war für mich von Anfang an ausgeschlossen. Und die hatte auch erzählt, dass sie am Ende wohl, die hat irgendwie 10 Shows oder so auch in München hintereinander weggespielt. Genau. Die haben ihr da eine eigene große Adele World gebaut. Und
das sah schon krass aus. Habt ihr da Bilder gesehen?
Nee, leider nicht.
Die haben ja extra eine Halle hingesetzt?
Die hatten im Olympiapark eine eigene Konzertbühne dort bekommen mit einer 200 Meter langen LED-Wand und eigenen Sitzen und einem eigenen Fressmeil, also wie so ein... eine richtig krasse Location eigentlich. Ja.
Und
die Karte hat halt aber pro Person 360 € gekostet oder so. Die wurde dann wieder rückgebaut oder weiß nicht, ob sie damit jetzt, muss man bei Kleinanzeigen gucken, vielleicht da drin.
Also
Teile der Ende.
Und ja, selbst abholen. Und sie meinte sogar, die hätten da irgendwie komplett ihr Studio oder ihr Lieblingspub oder irgendwie so Dinge nachgebaut. Also es war wirklich wie so ein Erlebnis. Welt, also wo du jetzt nicht nur hingehst, Musik hörst, sondern irgendwie
eine
auch Adele so viel.
Exhibition.
Ja, und da war es dann wohl so, dass am Ende auch die dann nicht mehr so die Halle voll gekriegt haben oder doch nicht mehr. Und dass 300 sie dann,
was Euro pro Karte?
360 habe ich
gehört. Also super teuer, aber so viel hat Linkin Park auch gekostet auf jeden Fall.
Und du konntest da jedenfalls an dem Abend irgendwie für 50 € dann eine Karte kaufen teilweise noch, weil dann halt so viele
gleich
Karten
wie vorher für 300 €.
Ja, und da sind wir nämlich auch da, dass du dann neben jemandem stehst, der irgendwie nur 50 € bezahlt hat und selber.
Ach, das ist doch absurd.
Und du gehst auch nie alleine zum Konzert, selten, oder?
Also ganz selten. Ich war schon alleine auf Konzerten, aber meistens.
Also zu Adele würde ich jetzt nicht alleine gehen wahrscheinlich. Also bist du irgendwie bei 720 €.
Ja. Und das ist ja nicht das Einzige. Du musst, wie gesagt, musst hin, wenn es jetzt München ist, aus Berlin, ist noch eine längere Anreise, aber du musst halt irgendwie hinkommen, dann Essen, Trinken in diesen Locations ist ja auch nicht das Billigste von der Welt. Ne? Und dann, wenn du, sagen wir mal, einen Familienausflug zum Konzert, ich weiß ja nicht, ob man zu Adele jetzt einen Familienausflug macht.
Also die gestern, die Freundin, die meinte, sie war mit ihren Eltern halt da. Also das war
mindestens
schon,
drei.
Ja,
so ein Familiending. Hast du bis 1.000 Euro los für einen Abend mit Adele. Gut, wenn du Fan bist, wie gesagt, das ist ja immer Wert von etwas, ist ja immer subjektiv. Ne? Ob das für dich das wert ist, ist ja eine, musst du beantworten. Aber ich würde sagen mal objektiv, so ein, keine Ahnung, eine Woche Last Minute nach Mallorca oder ein Adele-Konzert.
Ja.
Ist schon, also finde ich schon krass. Und dann, wie gesagt, diese Surge Pricing bei Ticketmaster habe ich danach gelernt, da müssen die Bands zustimmen. Also das ist sozusagen eine Entscheidung der Bands und auch unsere herzallerliebste Taylor Swift, die ja bei der glaube ich wurde das erste Mal ausprobiert. Die hat da zugestimmt. Also ist eine Entscheidung der Bands oder wahrscheinlich des Managements zu sagen, Ticketmaster, ihr dürft bei uns Tickets Price Surging anmachen sozusagen bei unseren Tickets.
Das wird sich auch lohnen für den Künstler.
Ja, die
Künstler.
Muss ja, ne? Die werden wahrscheinlich einen entsprechenden höheren Beteiligung
dann bekommen. Aber wenn du eh schon die reichste Popkünstlerin der Welt bist, würde ich es halt jetzt einfach lassen.
Ist halt auch nicht von ungefähr, ne?
Ja. Also ich fand auch interessant, die hat mir da noch eine Perspektive gestern genannt. Sie meinte, ja, das hat München schlau gemacht. Und ich so, wie? Naja, und zwar hat er dadurch, dass es wirklich in ganz Europa die einzigen 10 Shows von Adele waren, die, so dass halt wirklich ja für den Standort München als Tourismus auch, also Behörde, sage ich jetzt mal, die da wahrscheinlich mitgemischt hat, sind ja Leute aus ganz Europa zu diesen Shows in diese World für 700 Euro und aufwärts oder so, oder 300 Euro und aufwärts da irgendwie die Tickets kaufen gewesen und sind natürlich alle, also haben natürlich viel Money auch nach München gebracht.
Ja.
Und da war sie so ein bisschen, ja, das ist ja, das hat Berlin verpennt oder irgendwie so. Und dann habe ich so gedacht, ja, aber ich war sogar ganz froh, als ich das gehört habe, dachte ich noch so, boah, nicht noch so eine Venue, die irgendwie hier ist oder noch irgendwie so ein, sowas. Wie
würden sie das hier hinbauen? Das muss ja, Olympiapark heißt ja insofern bei München.
Tempo da verfällt, würde das wahrscheinlich
funktionieren. Ja. Da hast du Platz, nicht ganz so unzentral. Mhm. Man kommt ja trotzdem gut hin da in München und du hast halt, störst niemanden, wenn du da noch irgendwas hinbaust. Hier hast du halt zumindest in der Stadt, ja, Tempo verfällt, aber ansonsten wenig Platz für sowas. Ich weiß ja nicht, wie groß so eine Adele wird.
Ja, und ich.
Also, ich fand es schon gigantisch. Man musste mal so ein paar Clips da angucken irgendwo. Also, es ist schon alleine die Bühne halt und wirklich diese LED-Leinwand.
Und da waren dann auch die Konzerte in der Adele wird oder waren die dann im Olympiastadion?
Nee, das war nur extra für Adele und wurde danach wieder abgebaut. Da waren die Konzerte.
Die Freundin meinte auch, sie konnte, die Bühne war so gigantisch groß, sie war gar nicht in der Lage, die irgendwie auch mit Weitwinkel mit iPhone 14 irgendwie abzufotografieren.
Soll man ja auch nicht.
iPhone 15 hätte allerdings geklappt.
Folgt unserem Affiliate-Link.
Also ich habe nur halt auch gedacht, so, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so erstrebenswert, also ich finde es nämlich eigentlich, fand ich es gut, dass das mal in einer anderen Stadt stattfindet als in Berlin, weil es doch auch schön, genau, also ich fand es eigentlich eher so, gönnt euch und ist doch auch besser vielleicht, weil wir eh immer so vollgestopft sind. Und
du magst
ja
das Adele nicht.
Das stimmt nicht, aber ich finde halt auch immer dieses alles auf Berlin fokussierte im Kultursegment oder ich weiß auch nicht, aber es war so eine interessante Richtung, in die diese Diskussion dann da ging, weil ich darüber gar nicht so nachgedacht habe, weil das natürlich, klar, wird die irgendwann da gesessen haben, gesagt hat, oh, ich mache nochmal 10 Shows in meinem eigenen Park und als Britin oder ich glaube sogar Londonerin sagt sie nicht, das meine natürlich zu Hause. Sondern ich suche mir eine andere Stadt in Europa.
Ja.
Und das fand ich natürlich auch interessant, weil dann in dem Moment müssen ja irgendwie diese Städte auch sich darum beworben haben.
Da wird sicherlich mit dem Management, genau wie du sagst, da wird die Tourismusmarketing von den ganzen europäischen Städten, da wird London auch gesagt haben. Und dann kam Oasis zusammen, hat London gesagt, nee, jetzt haben wir keinen Platz mehr. Wir müssen irgendwie 100 Oasis-Shows ausrichten. Und dann kam München dran. Also 100%ig werden die da Deals rangebracht. So wie wenn du dich um Olympia bewirbst, musst du dich auch um Dell-Konzerte
bewerben. Ja, wahrscheinlich. Ne?
Es war ja im August, wir sind in der Zeit irgendwie nach Italien in Urlaub gefahren und hatten überlegt, dort in München oder Umgebung noch einen Zwischenstopp, eine Übernachtung zu machen. Du hast es auch gemerkt, es ist sowieso immer teuer, dort zu übernachten, aber du hast halt gemerkt, dass es nochmal exorbitant teurer war in der Zeit.
Die Hotelpreise sind jetzt auch extrem teuer in Berlin, finde ich immer. Immer wenn irgendwie meine Leute aus Hamburg irgendwie mal nach Berlin kommen für eine Nacht, um hier zu drehen, also irgendwie Dreharbeiten haben, dann rufen die mich manchmal an und sagen, oder schreiben mir halt, was ist denn wieder los bei euch? Die Hotelpreise sind ja so enorm hoch.
Und ich so, du weißt nicht, irgendwas ist halt immer los.
Irgendwie, es, irgendwas ist immer.
Ja, in und es ist halt wirklich, ja, wirklich teuer irgendwie, auch an Berlin irgendwie, die dann, und also ein Zimmer zu finden.
Aber guck mal, das ist auch wieder so an, komplett an mir vorbeigegangen. Ich wusste überhaupt nicht, dass, also ich habe gehört, dass Adele sich jetzt irgendwie zurückgezogen hat, für erstmal eine Auszeit genommen hat vom Showbiz, aber dass sie da nochmal so in München nochmal Konzerte hingelegt hat, in ihre eigenen Welt, das ist mir überhaupt nicht bewusst gewesen.
Also ich finde, unsere Zuschauer und Zuschauerinnen sollten uns jetzt mal sagen, was aus den Sachen geworden ist. Also das würde mich ja eher interessieren.
Aus der Adele-World?
Ja, ist die, wo ist die eingelagert?
Vielleicht gibt's die noch. Vielleicht machen sie da so eine Dauerausstellung draus.
Kommt die Titanic-Ausstellung, genau, als nächstes Mal rein. Genau. Körperwelten.
Oh Gott. Stimmt, die Touren ja auch, oder?
Ja, all diese Sachen, wo man denkt so, hä?
Aber das ist krass, ja. Guck mal, 15:30 war Einlass. Ich bin hier gerade auf der Homepage von adeleinmunich.de. 15:30 war Einlass und 19:30 Showstart. Das heißt, du hast 4 Stunden Zeit, um durch die Adele-World zu tingeln. Ja,
gab's bestimmt schon Instagram-Walls.
Popcorn und so zu kaufen und ja, so. Ja, krass. Ja, da hat sie noch ein bisschen Geld mitgemacht.
Durchaus möglich, ja.
Ich bin ja auch mal, ich gönn's ja immer so Leuten, ne, dass die sollen ja auch alle das Geld für ihre Kunst bekommen.
Voll.
Ist schon okay, haben ja auch ihr Leben lang dafür gearbeitet. Aber so, weiß nicht, ob 300, wie viel waren's?
360, glaube ich.
Ja, ja. So oder halt 700 Euro oder weiß nicht wie viel, also ne, das Äquivalent von einem Einwochenurlaub irgendwie für ein Abendkonzert, ja, ausgeben für eine Gruppe von Leuten, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob man da, kann man ja vielleicht den Markt mal regulieren, dass man da irgendwie so, ne, ich glaube nicht, dass Adele nicht nach München gekommen wäre, wenn die Tickets maximal 150 Euro gekostet hätten. Denke ich mal. Vielleicht hätten sie dann die Adele-World nicht gebaut, weil sich das dann nicht gelohnt hätte, aber dann hätte sie halt im Olympiastadion gespielt für 10 Konzerte. Wäre auch nicht so, ist ja schon da. Muss man nicht extra aufbauen.
Also ich wüsste jetzt tatsächlich gerade nicht, für welche Musiker, Musikerin, Band ich jetzt so viel Geld ausgeben
würde. Oder? Das ist ja auch mal, also wenn, sagen wir, gäb's, wenn wir schon bei Reunions sind, so gibt's eine Band in eurer Vergangenheit, wo ihr sagt, wenn's die nochmal gibt, wenn die nochmal zusammenkommen, dann bezahle ich 700 Euro pro Ticket.
Also ich hätte, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich zu Queen gehen würde, wenn sie es denn noch gäbe. So. Ja,
das stimmt.
Als Beispiel. Würde ich machen sofort.
Echt, ja? Ja. Okay.
Also ich habe all die Bands schon gesehen.
Queen?
Anja ist durch. Anja hat alles gesehen.
Alles. Na, ich war zum Beispiel bei New Order, bei Fleetwood Mac, bei Supertramp.
Aber für die hast du ja auch alle nicht 700 Euro
ausgegeben. Bei The Police. Nee, aber das sind so Bands, wo ich halt, wenn die heute sagen würden, wir gehen nächste Woche auf Tour, ich halt drüber nachdenken würde. Und dann würde ich gucken, wo die spielen und überhaupt. Und was ich halt noch nicht gesehen habe und was mich ärgert, weil ich schon mal Tickets hatte und dann arbeiten musste und egal, ist halt Rolling Stones. Die hätte ich echt gerne noch live gesehen und da kann ich mir vorstellen, weil die gehen ja wahrscheinlich nochmal auf Tour.
Komm bestimmt mal zwei.
dass ich dann da auch eventuell tiefer in die Tasche greife. Ich hätte dieses Jahr fast für Justin Timberlake sehr viel Geld ausgegeben.
Justin Timberlake, echt, ja?
Weil ich den schon gerne mal live sehen wollte.
Was heißt fast? Woran ist es gescheitert?
Das neue Album, was dann rauskam.
War nicht gut.
Er hat ja schon vorher die Tickets, also er hat ja vorher die Tour angekündigt. Ich so, egal, das Album wird schon super werden. Und dann fand ich das Album aber nicht so gut. Und dann war ich dann geizig. Und außerdem konnte ich halt nicht an den beiden, also es gab ja in Berlin und einen Hamburg-Termin und der Hamburg-Termin war ich im Urlaub und der Berlin-Termin, da war ich auf dem Dreh. Und damit war das dann eh erledigt. Aber
was hat Justin Timberlake für Konzertpreise aufgerufen?
Das war auch über 100 Euro auf jeden Fall. Das war also die Olympiastadion.
Das ist ja dann schon der Standardpreis, oder?
Ja, ist schon Standard, genau.
Aber das ist doch absurd.
Ja, ist krass.
100 Euro, überleg mal.
Ja, völlig, also waren auch keine, ja, also es hat auch ewig gedauert. Dann habe ich mich sogar bei meinen Telekom Magenta App irgendwie runtergeladen, um da halt irgendwie so einen speziellen Vorverkaufsslot zu kriegen. Dann saß ich da aber auch ewig und dachte so, okay, ich will einfach nur ein Ticket kaufen. Warum dauert denn das alles? Das nervt auch so. Und dann sitzt du dann und dann musst du reloaden das fand ich auch dann, das war so frustrierend. Und jetzt mittlerweile, und ich habe jetzt zum Beispiel, gehe ich jetzt allein jetzt die nächsten 2 Monate bis Ende des Jahres auch auf, glaube ich, fast 10 Konzerte, weil ich.
Jetzt noch? Also dieses Jahr noch?
Weil ich mir einfach gesagt habe, ich habe ziemlich viel verpasst diesen Sommer und ich mag halt auch lieber wieder so kleinere Clubs und dann kaufe ich lieber, oder 8 sind es glaube ich, 8 Tickets für kleinere Bands oder irgendwie kleinere Venues, wo ich da ganz normal Tickets kaufe, wie man es früher gemacht hat, aber ich kann halt 8 Konzerte sehen und nicht nur 1.
Zum gleichen Preis.
Ja.
Oder halt äquivalent.
Und ich finde das irgendwie besser gerade.
Bei dir? Wen würdest du irgendwo?
Ja, ich habe auch überlegt. Ich hätte, glaube ich, niemanden. Also, wo ich wirklich mit, also aus, ohne das zu bereuen, so sagen wir mal, 700 Euro würde ich, glaube ich, nie für ein Konzert ausgeben. Das ist so jenseits von Gut und Böse. Aber sagen wir mal so 200 Euro habe ich auch noch nie für ein Konzert bezahlt. Fällt mir nichts ein, wo ich irgendwie sagen würde, aus Vergangenheit irgendwie so, keine Ahnung, wenn die Toten Hosen nochmal zusammenkommen, also in der Urbesetzung.
Wenn die Toten Hosen nochmal gut werden.
Wenn David Bowie nochmal auferstehen würde.
Ja, so.
Das David ich, Bowie würde ich 200 Euro ausgeben.
Da
nicht
machen.
700, aber 200 Euro würde ich
nehmen. Nee, würde ich 500 Sorry, ausgeben.
David. Ach so, na, dann können wir uns eine Karte leisten zusammen.
Körperwelt.
Genau. Ja, nee.
Aber obwohl, als wir nach Brüssel geflogen sind, wegen die Ärzte.
Ja.
Na gut, das ist auch anders. War was anderes, ja. Wir haben aber halt noch Brüssel angeguckt und mit Übernachtung und Flug und
weißt du. Und da war das auch, mit, dass ich mit euch zusammen da war. Das war viel mehr wert als dieses blöde Konzert.
Okay.
Ich habe sogar Bob Dylan schon gesehen, Neil Young habe ich schon gesehen, Patti Smith habe ich schon gesehen.
Bob Dylan ist auch mittlerweile, glaube ich, price-surging.
Der ist auch gerade auf Tour,
ist,
ja.
Der ist immer auf Tour.
Ja. Stimmt.
Aber der ist auch, glaube ich, jetzt ist, langsam ist seine Never-Ending-World-Tour, glaube ich, auch dann mal zu Ende, weil der ist auch schon, wie alt ist Bob Dylan?
80 oder so.
Ja, zu alt wahrscheinlich für 365 Tage im Jahr Konzerte geben.
Tears for Fears habe ich. Also es gibt so ganz viele Bands, wo ich immer sage, boah, die will ich unbedingt live sehen.
83.
Und die habe ich halt alle schon live gesehen. Wie cool ist es eigentlich?
War,
was bin
du
ich
hast
eigentlich
Bob Dylan schon gesehen?
Ja, auf dem Roskilde-Festival.
Achso, gut, auf dem Festival ist vielleicht was anderes. Weil von Bob Dylan auch einer von der Sache, wo ich sage, Bucketlist eigentlich, müsste man nochmal sehen. Habe ich aber A, sind die immer teuer, die Konzerte, wenn er dann mal kommt. Und B, habe ich von allen Leuten bisher, außer jetzt von dir, kannst du gleich nochmal bestätigen oder nicht, gehört, dass der live absolut scheiße sein soll. Also im Vergleich zu dem, was man halt so, ne, ist halt die große Eminenz so von, was Bob Dylan halt so ausgemacht hat. Aber der hat halt auf der Bühne A, keine Präsenz und B, keine Lust. Also zumindest wirkt er so.
Also es war,
glaube ich, von allen bisher gehört, die auf Bob Dylan-Konzerte gegangen sind.
2017, als ich Bob Dylan auf dem Roskilde-Festival auf der Orange Stage gesehen habe. Und ich fand das eigentlich, es war auch so ein Nachmittag, es war auf jeden Fall noch hell. Es war nicht Headliner, aber ich fand das natürlich
im Hellen.
Ich fand es natürlich ultra stark, dass ich und er jetzt da auf derselben Wiese sind, so.
Ja.
Und ich war mit einem sehr, sehr begeisterten Dylan-Fan da, der mir auch erklärt hat, der mir jeden Song nochmal erklärt hat. Und weil ich nämlich ganz viele Songs nicht erkannt habe, weil Dylan einfach beschlossen hat, die halt in komplett anderen Versionen zu spielen.
Sau.
Und das fand ich dann erst so ganz enttäuschend. Ich so, ich wollte doch mitgrölen, so ungefähr.
Woher Dylan-Songs sind ja bekannt dafür, dass man die ja grölt.
Nee, aber ich war so, aber dann fand ich eigentlich, also in meiner Erinnerung, und ich habe da auch, ich fand das schon toll, dieser kleine, hagere Mann, wie er da stand und eigentlich eine starke Energie hatte, aber ich meine, er musste halt auch nur eine Stunde spielen und ich fand das irgendwie, also ich stand da und war komplett begeistert.
Okay.
Aber ich bin beim Roskilde immer begeistert. Ich habe zum Beispiel Kendrick Lamar da letztes Jahr gesehen und dachte, Alter, das ist ja unfassbar gut. Und als ich ihn aber das letzte Mal live gesehen habe irgendwo, da dachte ich so, ja, okay, der ist auf die Bühne gekommen, hat sein Ding gemacht und ist gegangen. Und da war ich dann noch so, okay, da hat er wohl gar keine Lust. Und jetzt aber auf dem Roskilde geben die sich immer alle so viel Mühe. Ich glaube, das ist auch nochmal speziell.
Aber, wo man ja eigentlich immer denken würde, auf ihrer eigenen Tour sollten sie sich Mühe geben, und nicht auf irgendeinem Festivalauftritt, aber gut.
Es ist halt die Energy da, weißt du? Das ist was ganz Besonderes.
Auch durch Leute wie dich, die
genau,
und dann
ganz
begeistert
genau
davon sind, dass auf einer Wiese mit Bob Dylan. Da redet er ja auch heute noch von.
Also ja,
damals,
ich denke
als ich
schon.
Auf einer Wiese mit Anja war.
Ja, ich denke schon. Das war schon cool. Und das Jahr davor war da Neil Young, der hat sogar seine fette Orgel mitgebracht. Und das war viel geiler. Also Neil Young hat sich so in mein Hirn gebrannt, das fand, und der ist ja auch ähnlich alt.
Ja.
Und das fand ich aber, wenn der noch so ist wie 2016,
Alter, kann man mal empfehlen.
Das war geil.
700 Euro wert?
Ist schon ein krasser Musiker einfach. Also er hat schon geil.
Das war kein Nein.
Das war kein Nein, das stimmt. Also wenn die Young mal ins Olympiastadion kommt, dann hin.
Ja.
Ja, Olympiastadion ist halt auch irgendwie doof.
Das ist immer das Problem, ne? Die Großen, die dann in irgendwelche Fußballstadien gehen, ist halt, habt ihr mal ein gutes Konzert in einem Stadion?
Ja, Beyoncé und Jay-Z. Im Olympiastadion.
In Berlin hier.
Ja. Die haben so eine geile Show auch gemacht. Also da habe ich auch
klanglich und so weiter. Also das ist mal
problematisch. Das weiß ich zum Beispiel leider gar nicht mehr. Aber ich glaube, ich war auf jeden Fall komplett fertig mit der Welt, weil das war ja, für mich ist ja eh, dass die beiden überhaupt ein Paar sind. Das hat mich damals so, da ich gedacht, da ist doch irgendwas falsch, also das ist irgendwas krass im, es muss doch einen Knall geben im Universum so, weil die beiden größten Musiker, die ich kenne oder so hielt, die verlieben sich jetzt auch noch einander.
Das ist alles gescriptet.
Das ist doch wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Und die dann zusammen auf der Bühne zu sehen und oh, das fand ich schon, die Tänzer, oh, das war richtig, das war so eine geile Show. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob der Sound gut oder schlecht war. Ich weiß es leider nicht.
Ein bisschen
mehr.
Mitverliebt.
Eine war nur geflasht.
Ich war wirklich, stand wirklich fix und fertig vor Freude da. Die zusammen, also es war auch so dieses, die und ich sind in einem Gebäude und ihr Kind haben die natürlich auch mit wahrscheinlich irgendwo.
Sehr verrückt.
Und das fand ich, also wir sind alle jetzt hier in einem Gebäude, das fand ich schon krass.
Alle sind
ist auch
da.
Gefährlich ein Stück weit.
Also es war toll.
Ja, wenn da was passiert.
Ja.
Und das Bühnenbild und die Tänzer und so. Oh. Aber der Sound weiß ich leider gar nicht mehr. Ich weiß das einfach nicht mehr. Aber ich habe bestimmt noch 10, 20 Videos davon auf dem Handy. Könnten wir rein.
Du bist das immer. Mit dem Handy.
Halt gewöhne ich mir jetzt auch wieder ab.
Okay.
Das, ja, okay.
Na, weil die Artists auch alle sagen, dass sie das nicht mehr so schön finden.
Na, es gibt ja jetzt mittlerweile auch welche, die dann Leute, die, wo du die Handys am Eingang in so einen Tresor packen musst, in so ein Plastik, ja. versiegeltes Plastikdings und das Handy gar nicht rausholen darfst.
Rin und Schmidt gehen jetzt auf die No-Phones-Tour.
Okay.
Frag mal hier dein Kind, wer Rin ist.
Ja, okay. Ich hätte jetzt nach Schmidt gefragt.
Ja, nee, der ist auch ein guter Musiker.
Der kommt einfach mit.
Ja.
No Phones Tour, aber das heißt keine, also Phones nicht erlaubt.
Ja.
Okay.
Die wollen, dass du da präsent bist und dass die Musik zu dir kommt und anguckst. Das hat David Garrett heute in der Hörbarust auch gesagt, dass er kritisiert das.
Ja.
Dass sie eigentlich alle nur durchs Telefon die Künstler das wahrnehmen.
Kritisieren wir, glaube ich, alle. Also.
Ja, aber ich mache ja immer nur so ein kleines Schwupp und dann.
Ich glaube, dagegen hat niemand was, aber das gibt ja Leute, die dann so mit dem Handy nach oben schief mitfilmen, ja. Und dann auf YouTube kannst du dann irgendwie verwackelte Live-Mitschnitte. Auf der anderen Seite habe ich mir die auch schon ein paar Mal angeguckt.
Ja, vor allem, wenn du dir kein Geld hast, um 700 Euro für das Konzert, dann bist du auch dankbar, dass es jemand bei YouTube hochgeladen hat.
Dass du mal ein Lied hören kannst, das stimmt, ja. Ja, apropos, weil du gerade Jay-Z und Beyoncé gesagt hast, die zweite große Sache, die wir letztes Mal nicht besprochen haben, obwohl wir da ja auch im Prinzip durch unser Pop-Expertenwissen eigentlich prädestiniert gewesen wären für, ist natürlich P. Diddy und die ganze Chose mit seiner Verhaftung und all was da so, weil nämlich Jay-Z ja auch im Verdacht steht, damit in diesen Strudel reinzukommen demnächst, wenn das dann irgendwann mal alles aufgerollt wird. Da kam ich gerade drauf.
Da saßen wahrscheinlich einige prominente Menschen mit,
die
oder
sitzen wahrscheinlich immer noch schwitzen zu Hause.
Ja. Also waren die davon das wahrscheinlich wussten und ja. Das fragt man sich ja auch bei Rammstein, wie viele andere Promis das vielleicht sogar auch mitbekommen haben können.
Aber da spricht ja auch keiner mehr von.
Ich habe mich da gar nicht so mit auseinandergesetzt. Ich finde natürlich solche Meldungen immer so erschreckend und so beklemmt und doof, dass ich da nicht dann so. Ich nehme die Meldung dann wahr, alles klar, der hat sich da offensichtlich strafbar gemacht, beziehungsweise da werden ihm Vorwürfe gemacht und das wird jetzt nachgegangen, das finde ich gut, aber ich gehe da nicht rauf und lese mir das alles durch. Also deswegen habe ich gar keine Infos, dass ich da jetzt irgendwie, weil ich glaube eh das, ich glaube das sofort.
Schlimm eigentlich aber, ja. Oder? Dass man so, ja, wenn man so liest, dann sagt man, kann schon sein.
Na, das hat ja auch, du hast ja auch vorhin Kendrick Lamar kurz angesprochen, als der seinen Beef mit Kanye war ja der Nazi.
Ja, aber das war doch jetzt auch, genau, das war doch jetzt auch gerade ganz frisch. Sag mal, warum fällt mir das denn jetzt nicht ein? Das war jetzt auch vor ein paar Monaten, wo er den, was, 50 Cent? Nee,
50 Cent war
ja
P. Diddy.
Auf, genau.
Ja.
Dann war es Coolio.
Nee.
Drake.
Sag ich
war
doch.
War doch Drake, ne? Ja, doch. Okay.
Aber nicht Kanye. Nee, Drake und
Kendrick. Nee, aber Kendrick hat Drake richtig fertig gemacht. Und Drake hat dann immer geantwortet. Und dann haben alle spekuliert.
Die Beef-Tracks gegenseitig ausgetauscht. Ja, genau. Und einer der großen Vorwürfe in der bei den Kendrick Beef-Tracks oder Diss-Tracks war ja auch, dass Drake wohl mit eher jüngeren, sagen wir mal, Opfern da Schindluder getrieben haben soll, was natürlich alles erstmal Vorwürfe sind. Und
aber es ist auch so krass, wenn jemand, also erstens, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand solche Sachen ohne Grund verbreitet, wenn man die Power hat, die Kendrick Lamar hat, einfach zu sagen, ey, du hast doch was, also du hast dich doch strafbar gemacht in dem und dem.
Ja,
und
bisher ist er nicht verklagt worden, ne?
Aber es ist halt... Also wieso sollte man so schlimm was behaupten, wenn er nicht auch was... Ach, ich weiß auch nicht, aber ich finde es natürlich krass. Ja. Ich finde es alles krass. Krass finde ich es. Also mit P. Diddy, wie gesagt, ich habe mir dann überlegt, Sean Combs, ich habe dann überlegt, wie viele Songs kenne ich von dem eigentlich noch? Wann habe ich das letzte Mal einen P. Diddy-Song gehört?
Ich glaube, das letzte, ja, das ist eine gute Frage. Der Every Step You Take.
Von I'll Be Missing You.
Ja, genau. Ja.
Das waren 97 oder was? Ja.
Irgendwie sowas.
Ja, also das,
ich weiß gar nicht, aber ich bin ja, du bist doch eher hier die Hip-Hop-Maus.
Ich mein Lieblingssong war auch, es gibt so ein, zu dem Godzilla-Film gab es so eine Soundtrack von P. Diddy oder da vielleicht sogar noch Puff Daddy oder da gerade P. Diddy, ich weiß nicht mehr.
Ja. Was war das, 98?
Mit so einem, auch so ein Crossover wieder, das war ja damals in, mit so einem krassen Gitarrenstück dazu und es war auch ein ganz geiles Video und so. Ja. Das fand ich geil, weiß ich noch. Aber sonst, ich habe irgendwie, ist mein Gedächtnis, es hat sich kein super Hit von ihm bei mir eingebrannt. Ich weiß einfach, ich kenne einfach, ich weiß es nicht. Ich war so, wieso kenne ich denn keinen P. Diddy-Song? Wieso weiß ich das nicht? Also da war ich total.
Google mal, ich will jetzt wissen.
Können wir mal kurz gucken.
Total perplex gestern.
Kriegt er eigentlich noch Geld, wenn ich jetzt was über Spotify?
Muss er nicht anspielen.
Ich habe nur auch dann wieder gesehen, dass irgendwie tatsächlich sein Instagram-Account irgendwie gerade nicht moderiert wird und da wohl es ganz schön abgeht.
Ja, ist ja im Gefängnis.
Weil er im Gefängnis Knast, sitzt, ne? Ja.
Ich weiß ja nicht, ob er noch irgendwie ein Team hat oder so. Ja, I'll Be Missing You, der bekannteste. I Need a Girl Last Night.
Ach ja, I Need a Girl Last Night ist auch ein guter, so ein Hit gewesen, den man, als ich so 16 Mal auf den Dancefloors immer gehört hat. War ein guter, ich bagger die Frau da drüben auf der Tanzfläche mal an Song.
Also Hip-Hop mit anderen Worten.
Naja, es war schon fast so, um es jetzt wieder nochmal noch ein bisschen strenger zu sein, so R&B oder so.
Bad Boy for Life.
Ja.
Das ist doch aber...
You ready?
Achso, ich dachte, das Soundtrack ist jetzt zum neuen Bad Boy.
Oh ja, der war auch geil. Ja, auch ein guter Song gewesen.
Mach schnell aus, sonst kriegt er Geld.
Ah doch, den habe ich natürlich auch sehr gemacht. Ja, jetzt, ja, das, ach, naja.
Aber das ist auch schon, also ist so, also wie gesagt, ich habe mit P. Diddy jetzt auch nicht viel zu tun, mit Drake und Kendrick Lamar. Sagen mir alle was, aber ist jetzt nicht, dass ich großer Fan bin. Aber es sind ja schon eigentlich große Namen, ne? Ist jetzt nicht so, dass das irgendwelche Underground-Hip-Hop-Künstler sind, von denen man noch nie was gehört hätte oder so. Und das sind dann schon so Geschichten, wo du denkst, ne, wir haben ja schon tausendmal drüber geredet, so was passiert eigentlich, wenn dein Lieblingskünstler solche Vorwürfe dann plötzlich erfährt. Hat man dann noch Lust, irgendwie die Musik, die Filme, whatever, von dem zu konsumieren, zu schauen, zu hören? Das ist schon so irgendwie, ne, als dann die ganzen Vorwürfe gegen Kevin Spacey kamen, den ich ja sehr mochte, sein Werk als Schauspieler. Und ich kann das nicht mehr unvoreingenommen dann gucken. Also ich kann nicht mehr K-Pax gucken, ohne daran zu denken, dass er wahrscheinlich einfach wurde freigesprochen, wirklich, wurden die Verfahren eingestellt, sind ja immer so legale Unterschiede, aber vermutlich ein absolutes Monster ist, was so den Machtmissbrauch von seiner Stellung ausgeht. Und wenn ich jetzt P. Diddy-Fan wäre, wäre auch eine ordentliche Welt zusammengebrochen, glaube ich. Also und davon gibt es ja wahrscheinlich nicht wenige. Also der ist ja schon eine große Nummer gewesen. Mal sehen, was da jetzt noch rauskommt.
Ja, und dann gibt es halt die das dann nicht glauben oder die so dolle Fans sind und sagen, nee. Oder da nichts. Also ich hatte das ja bei
Irgendwer
Lizzo.
Irgendwer muss ja Trump wählen.
Ich hatte das bei Lizzo. Ich war so ein harter Lizzo-Fan. Und dann war das letztes Jahr, auch nachdem ich sie live gesehen habe und geweint habe, weil sie so toll war live, Also mir ist da so ein Tränchen runtergekullert. Also ich stand da ganz alleine auf der Wiese auf dem Roskilde.
Auf derselben Wiese, selbe Stage.
Und es war ja E23, war für mich ja das, ich muss aufholen mein alles, was ich die 3 Jahre davor verpasst habe. Und deswegen war für mich jeder Moment, den ich irgendwo…
Emotional.
Ich stand immer da, ach, ist das schön, endlich, ich lebe wieder. Oh, so ist also ein Live-Konzert. Ach, so sind andere Menschen. Oh, ich habe da jetzt 23, habe ich doch alles so sehr nachgeholt, was ich 3 Jahre jeden Tag… Nein. Und deswegen war ich da besonders berührt und wirklich, komme gerade wieder gefühlt. Und eine Woche später heißt es, die hat ihre Mitarbeiterinnen… irgendwie auch zu so, also hat auch ihre Macht da stark missbraucht.
Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Ja, das war irgendwie so, also das Einzige, was ich da gehört habe, war, dass sie angeblich nicht gut mit den Mitarbeiterinnen.
Ja, ne, und
ich weiß nicht, wie weit das wirklich
war. Sie hat die auch irgendwie dazu gezwungen, dann irgendwie mit Prostituierten was anzufangen. Also so ganz eigenartige, also schon auch sexueller Missbrauch. Ja. Und das war so, dass ich dachte, das geht nicht. Und es hat sich so bei mir und in meiner, natürlich habe ich viele Songs immer noch in diversen Playlisten. Und wenn ich dann diese Playlisten höre, dann sortiere ich die jetzt aus, die Songs, weil ich es nicht mehr, obwohl sie wirklich toll sind, weil ich es nicht mehr hören kann, ohne böse auf sie zu sein. Mhm. Auch da wissen wir natürlich nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das ausgegangen ist. Ich weiß, sie hat das abgestritten. Ich weiß nicht, ob es Verfahren gab, aber die haben sich ja dazu geäußert und die Mitarbeiterinnen haben gesagt. Und oh, ich weiß es natürlich jetzt alles nicht, aber es ist bei mir jetzt erstmal so eingebrannt. Ja. Und da bin ich sauer. Es ärgert mich, weil ich mag die Songs und so eigentlich so gerne. Mhm. Ich mochte auch, was die auf Instagram gemacht hat. Fehlt mir was in meiner Timeline. War witzig.
Ach so.
Hat Flöte gespielt, hat sich sexy fotografiert,
okay.
Hat coole Sprüche gedroppt.
Ich kann mich gar nicht konzentrieren, der Kater sitzt da drüben auf der Couch und macht den Indianerblick.
Und ist niedlich.
Ich weiß nicht, aber vielleicht fängt auch gleich Beef an.
Nicht,
jetzt putzt er sich.
Nicht, dass ich übersprungen sein. Jetzt hier mit Diss-Tracks gegeneinander. Ja. Los, <nicht. lacht> ja. Ach, es ist eigentlich… Es ist traurig. Ich bin bisher, muss man irgendwo auf Holz klopfen, bisher hat es noch meine Lieblingsartists immer irgendwie verschont. Ne? Also es gab so ein paar, war ja auch großer Louis C.K.-Fan, den hat es der dann irgendwie erwischt, klingt so, als wäre ihm irgendwas passiert, ist ja auch falsch.
Ja.
Also der wurde ja dann auch als vermutlich, naja, sagen wir mal, nicht so toller Mensch enttarnt. Im Rahmen der ganzen MeToo-Geschichte im Comedy-Bereich.
Mhm.
Aber der produziert und macht und Tour und alles,
da,
ne?
Ja.
Ist da irgendwie, also ist der sozusagen, der ist bei mir irgendwie an mir vorbeigegangen.
Ja.
Und ich weiß, der war lustig und alle waren da
ja,
und so.
Das ist Robi auch.
Lustig, ja.
Aber ich habe wirklich den nie so auf dem Schirm offensichtlich gehabt.
Nee, der war einer der größten Comedians zu der Zeit, als er dann, kurz bevor er dann, ich hasse ja das Wort, gecancelt, aber…
Aber ist er jetzt rehabilitiert oder ist es nicht nachgewiesen worden? Was ist denn jetzt, dass er wieder arbeiten kann?
Er arbeitet ja, es ist ja keine, ihn stellt ja keiner an. Also solange Leute zu seinen Veranstaltungen kommen, die er macht, dann ist er halt, kann er wieder arbeiten. Natürlich.
Also halt, wurde er auch nicht angezeigt und verurteilt, nehmen wir mal an.
Nee, glaube ich nicht. Also das, was er gemacht hat, war, also das, was ich gehört habe, ne, das, da hab er dann auch irgendwann gesagt, so, okay, ich gucke mir jetzt nicht jedes Verfahren im Einzelnen an, war, dass er während er mit anderen Leuten, also mit ich glaube Angestellte oder halt mit anderen Comedians telefoniert hat, hat er sich einen runtergeholt oder hat halt irgendwie, hat ihm das auch gesagt und so, also das war es, was ich gehört habe und er war so ein bisschen, sagen wir mal, pervers unterwegs, so, aber halt aus einer, das ist ja immer das Problem, aus einer Stellung von Macht, die, weil er halt der Berühmtere war, so in dem Moment, ne, was ja immer schwierig ist, aber er hat jetzt niemanden vergewaltigt, er hat niemanden irgendwie sexuell missbraucht im Sinne von, also doch, kann man schon sagen, hat er, aber halt nicht körperlich sexuell missbraucht, sondern emotional sexuell missbraucht, was natürlich jetzt auch nicht unbedingt besser ist. So, dass man halt so, und er geht jetzt wieder auf Tour und hat auch wieder ein Special, was, ich weiß gar nicht, ob es auf Netflix war, aber zumindest weit verbreitet wurde, also er hatte eine Zwangspause sozusagen, aber auch ihn kann ich jetzt nicht mehr unvoreingenommen gucken und fand das jetzt auch der Umgang, sagen wir mal so, er war jetzt nicht der reflektierteste Mensch, was das angeht. Und ich finde auch, wenn man, das ist auch die Frage, die ich mir stelle, wenn jetzt, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, ich will das jetzt nicht alles an Kevin Spacey festmachen, aber wenn Kevin Spacey nochmal irgendwie zurückkäme, ne, der war ja auch jetzt, der hatte ein paar Interviews, Der wirkt jetzt auch nicht so, als würde ihm alles leid tun. Der ist ja auch weiterhin auf dem Standpunkt, dass er nichts falsch gemacht hat. Ne? Also kann jetzt auch nicht plötzlich sagen, sorry, ja. Dann würde er ja zugeben, dass irgendwas war. Ne? Das würde nicht zu dem passen, was er vorher gesagt hat. Aber wenn irgendwie jemand wie Kevin Spacey diese, wenn da irgendwelche Vorwürfe im Raum standen und dann der sich oder diejenige sich entschuldigen würde, könnte man den dann wieder, also würde man dann wieder Filme mit so jemandem gucken? Habe ich auch überlegt. Wüsste ich nicht.
Ja.
Das ist irgendwie schon doof. Ja. So, also natürlich ist es grundsätzlich doof, aber kann man sich rehabilitieren nach so einen Vorwürfen? Kann man da nochmal zurückkommen von? Oder ist man dann tatsächlich erstmal, weil man hat ja einen Beruf, der von Öffentlichkeit lebt.
Ja.
Und wenn die nicht mehr da ist, dann hat man im Prinzip keinen Beruf mehr. Ne? Also das ist schon ein bisschen doof.
Wenn du deine Fanbase hast, ja. In irgendeiner Form, die wird immer zu dir halten. Also wir hatten es auch bei Rammstein.
Ja gut, okay.
Hatten stimmt. Wir ja vorhin auch schon viele, die dann halt sagen, nee, stimmt doch alles
kann nicht. Wisst ihr,
was
sein.
Rammstein gesagt hat und so. Weiß ja auch keiner was. So. Und genauso mit diesem deutschen Komiker. Wie heißt der hier?
Otto Walkes?
Nee.
Kristall.
Nee, ach so,
Luke Mockridge.
Ja. Ach, Luke Mockridge. Ja, der ist ein Komiker?
Ja, deswegen hätte ich
angeblich.
Blöde Umschreibung gewesen. Gibt echt, wie nennt man ihn
denn? Podcast-Gast. Professioneller Podcast-Gast.
Ja, ja. Da hast du dann auch, ne? Hast du die Fanbase, die sagt, nee, der ist cool und die wird das weiter zu ihm halten.
Ja, und dann wollte er gerade wieder auf Tour gehen und dann passiert er wieder.
War er wieder in einem Podcast.
Ja, aber der wieder scheiße, ey.
Ja. Also, aber hat er ja nicht so gemeint.
Nee, ja, natürlich dann? Nicht.
Wegen die Kloppis oder
das
was?
Das meint er ja. Doch nicht so.
Nee, na, dann ist ja alles gut.
Schlimm, ne?
Komplette. Also ich finde, das Allerschlimmste immer diese Uneinsichtigkeit und das meine ich also generell bei Leuten, denen man sagt, ey, du hast dich da und da falsch verhalten und das hat die und die Person derartig gekränkt oder mehrere Personen und du hast da deine Macht missbraucht und versucht es, also dass da das dann immer sofort, und das gilt ja auch bei diesen ganzen Prozessen, die gerade auch, also oft bei den Tätern von, also dass die immer das so abstreiten oder auch so diese sich wirklich nicht versuchen mal zu vergegenwärtigen, hat das vielleicht die andere Person doch ein bisschen verletzt? Was hat das mit der anderen Person gemacht, dass ich etwas getan habe, von dem ich denke, dass es völlig okay ist? Mhm. Und das finde ich, und dann, dass das immer nie stattfindet. Und weil dann könnte ich, glaube ich, eher auch sagen, wenn die dann sagen, ey, ja, ich habe da Fehler gemacht und ich weiß auch nicht, mir war das nicht bewusst und ich habe mich falsch verhalten und ich habe jetzt die Zeit genutzt, um oder wie auch immer und so, dass mir das glaubwürdig klar gemacht wird, dann könnte ich auch verzeihen. Ich finde, dann haben Menschen auch zweit, also vor allem die Opfer müssen dann auch gucken, wie sie darauf reagieren, aber dieses immer, nee, ich war das nicht und niemals und ich sehe das so nicht und ich habe das nicht so. Wenn jemand sagt, aber ich fühle mich aber dadurch verletzt und bedrängt und ich habe dadurch jetzt folgende Probleme und muss irgendwie zum Psychiater oder was auch immer, oder kann meinen Beruf teilweise nicht mehr ausüben. Oder es gibt ja, das finde ich halt immer das Allerkrasseste, dass nie einer sagt, da habe ich vielleicht, also das war mir nicht klar.
Und das lag an mir.
Ja, Entschuldigung. Und das passiert halt nie. Und deswegen kann ich da auch nicht, nö, die können sich, so lange können die sich bei mir auch nicht rehabilitieren. Und wenn das immer nur so, auch wie Luke Mockridge jetzt meinetwegen, dann bin ich da nicht betroffen. Ich finde es trotzdem mega scheiße, wenn sich über Behinderte lustig gemacht wird. Also muss einfach nicht sein. Er ist doch Komiker. Findet er da nicht einen anderen Weg? Mhm. Das finde ich dann schon, also auch so Halbseiten, wie dann so, ja, sorry, hätte ich nicht machen dürfen oder was da kam. Mhm.
Na, die schlimmsten Entschuldigungen.
Ich nehme das nicht mehr ab.
Die schlimmsten Entschuldigungen sind ja immer die, wo dann gesagt ist mir wird, egal. Es tut mir leid, falls sich jemand dadurch verletzt gefühlt hat. So, wo ich dann sage, so, nee.
Dann tut es mir leid. Falls sich jemand, dann tut es mir leid.
Aber sonst nicht. Sonst tut's mir natürlich
fuck
nicht
you,
leid.
Ey. Ja,
genau. Ja. Nee, das stimmt schon, das ist richtig. Ja. Also es gab ein Beispiel in der, würde jetzt nicht sagen Fan, aber wir alle gucken ja ab und zu mal Twitch. Und es gab, es gibt einen Twitch-Streamer, gut, in Twitch ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, da gab es ja einige auch Skandale, aber ein Twitch-Streamer, den ich tatsächlich sehr mochte oder auch nach wie vor mag, namens Atriok. Ich weiß nicht, ob euch der was sagt. Nee, das ist nicht in der deutschen Twitch-Szene, deswegen ist er schon mal raus.
Ja. Ich bin froh, wenn ich da irgendwie ab und zu noch den Überblick behalte.
Ist auch nicht, glaube ich, nicht wichtig. Der hatte irgendwann, ich glaube vor 2 Jahren oder sowas, ist ja, wenn man so täglich streamt, ne, dann bleibt das ja nicht aus. Irgendwann macht man halt so mal auf dem Computer, tappt man mal irgendwo hin, ne, oder öffnet einen Browser-Tab, was man vielleicht auf dem Stream nicht hätte öffnen sollen.
Ist mir noch nie passiert.
Nie. Aber wie oft streamst du denn so an der im Durchschnitt? Und auf jeden Fall hat er dann irgendwie wurde, das war wirklich bloß so eine Sekunde irgendwie oft im Stream, aber da hat natürlich jemand, haben gleich geklippt und so, ne? Da war dann halt sofort der große Skandal und auch mit, also nicht ganz ungerechtfertigt. Der hatte so eine Seite offen, wo man gegen Geld Deepfakes kaufen konnte. Also du konntest sozusagen von Leuten, die du halt, keine Ahnung, nackt sehen willst oder so, konntest du halt Fotos hinschicken und Geld überweisen und dann haben die Betreiber dieser Seite irgendwie so Deepfakes-Pornos da mit denen erstellt, sodass du dann halt irgendwie...
Das kannst du auch selber, musst du kein Geld für bezahlen.
Gut, wir verlinken das, was die Ressourcen, die Anja dazu hat, verlinken wir dann gerne in den Shownotes. Auf jeden Fall hatte er so eine Seite offen so und dann haben halt natürlich alle gesagt, so, was ist das denn und so und dann musste er tatsächlich, also was heißt musste, hat er sich entschuldigt und das auch gut in meinen Augen, also er hatte wirklich gesagt so von wegen, das tut mir leid, ja, ich habe da Mist gebaut. Ich habe die Seite einmal benutzt, genau, und hat dann auch mit den Betreibern der Seite irgendwie nachgewiesen, dass er das einmal benutzt hat, also dass es nicht eine dauerhafte Sache ist, bla bla bla. Hat dann viel Geld in die Hand genommen von also die viele von diesen Twitch-Streamern, die das regelmäßig machen, ein bisschen berühmt werden, sie haben ja auch nicht wenig Geld, machen eine richtig Knete damit mit irgendwelchen Business-Partnerschaften und so. Hat viel Geld in die Hand genommen und hat dafür gesorgt, dass diese Seite abgeschaltet wird erstmal generell, dass also keine Opfer mehr existieren. Hat dann so ein Fund irgendwie aufgemacht mit seinem eigenen Geld und hat weiblichen Twitch-Streamerinnen, die das also mehrheitlich betraf auf dieser Seite, geholfen, sowas aus dem Internet zu tilgen. Also hat sozusagen selber dazu beigetragen, dass es da weniger Opfer gibt von solchen Deepfakes-Aktionen und so. Und das fand ich eigentlich eine ganz nette Aktion. Also
es ist eine glaubwürdige Entschuldigung, genau, und glaubwürdige halt Hinterfragung der Handlung, die er da gemacht hat. Weil wir alle machen mal irgendeinen Blödsinn und vor allem, wenn wir denken, wir sind allein und geheim oder was auch immer.
Ja.
Und dann war der halt auf der Seite und hat dann aber dann eben auch reflektiert, eben durch den was da an Echo kam. Ja, das war dumm. Und er hat es vielleicht sogar in dem Moment, als er raufgeklickt hat, schon gewusst, dass man das nicht macht. Und dass das. Aber ich finde das eine total sehr, sehr glaubwürdige Scheiße von mir.
Ja, und es geht halt noch darüber hinaus, ne? Ja. Er hat dann auch was da aktiv dazu beigetragen, dass das nicht, dass es dann nicht mehr so ist, sozusagen. Ja. Ne? Also die Situation, die er dann irgendwie mitproduziert hat, dann wieder besser zu machen. Und das fand ich halt so als Schuld. Natürlich, das ist jetzt weiterhin immer im Hintergrund. Man ist halt so, ne? Man hat halt als Person des öffentlichen Lebens dann sowas im Lebenslauf und dann steht's da und man hat immer irgendwie, das war ja der.
Ja.
So, das heftet einem dann immer an. Aber genauso öffentlich dann auch was dafür zu tun, dass es halt nicht anderen nicht mehr so geht und so, dass es halt besser wird, die Situation, ist ja trotzdem auch dann im Lebenslauf. Also es ist schon, das fände ich dann halt auch schon wieder gut. Ich weiß jetzt nicht, ob Luke Mockridge daraus irgendwas lernen könnte und was er jetzt irgendwie für die Special Olympics machen könnte, dass das nicht mehr so ist. Aber ja, ist dann auf jeden Fall besser, als falls ich irgendjemanden verletzt habe, damit tut's mir leid. Falls nicht, ist mir egal.
Kompletter Idiot. Ich fand ihn schon, ich weiß noch, wie der das allererste Mal bei TV Total als das neue Talent, wo Stefan Raab ja noch weniger Bock hatte auf Inhalte und dann irgendwann irgendwie nicht sich Nachwuchs-Comedians reingeholt hat, die dann auch irgendwie nochmal alle mal so vorher immer denen eine Chance gegeben hat für Stand-Up.
Mhm.
Und da hat der den dann da rausgeholt und ich dachte auch schon so, oh Gott, wieder so eine Hohlbirne, die so denkt, dass er so lustig. Also es ist überhaupt nicht mein Humor, also null. Und der hat den ja dann so hochgejubelt, mein neuer Liebling und so. Und ich fand den immer so unangenehm, immer schon. Aber gut, es gibt natürlich für alle was.
Jeder mag ja. Es gibt auch Leute, die mögen Mario Barth, ne?
Muss man ja auch eben.
Und der füllt ja auch noch Hallen, wo wir gerade bei, vielleicht gibt es ja auch in München dann bald die Mario Barth World.
Oh Gott.
Du, solange das in München ist, aber ich vermute eher in Köln dann, aber...
Ja, oder Berlin. Berlin hatte doch auch immer ständig das Olympische an Folgen.
Ach, aber doch jetzt, ich weiß nicht, ob der Berliner an sich den noch feiert.
Der Berliner an sich?
Auch wenn, also ist es nicht so einer, wenn wir sagen, Mensch, wir sind Berlin und wir sind stolze Berliner, dann ist der dann so ein, dem wir immer, da holen wir doch lieber Harald Junke nochmal raus und sagen.
Körperwelten.
Das war ein guter Junge. Aber
Ich glaube, Harald Junke hatte einfach Glück, dass es zu der Zeit Cancel Culture noch nicht
gab.
Ich
glaube, das glaube ich auch. Einiges auf dem Kerbholz gehabt. Hätte wahrscheinlich auch so gesagt, nee, das habe ich nur dienstlich, habe ich genau. Da immer mal einen Schnaps und dann noch hier angefasst.
Im Artemis war ich dienstlich. Ja, nee, ich glaube, das wäre doch mal eine Imagekampagne für Berlin. So. Der Berliner an sich mag Mario Barth nicht. Überall als Poster.
Zu viel Text.
Ja, ganz stimmt. Kennst du?
Das ist okay.
Ach, Kennst du hat er eigentlich so kaputt gemacht, ne? Du weißt, das ist so süß, dieses Kennst du? Also ich kenne voll viele Leute, die so reden. Ich auch, glaube ich. Ja. Kennst du?
Aber hier, Comedians, neuer TikTok-Star.
Ich wollte gerade sagen, Kurt Krömer ist bei TikTok und läuft mir ständig über den Weg jetzt wieder und da freue ich mich sehr.
Ja. Kurt Krömer hat jetzt TikTok für sich entdeckt und ist für sein Alter sehr aktiv und super macht er das. Ja. Also genau, finde ich auch besser, dass er jetzt, wo er seine Show nicht mehr gibt und so, dass man ihn doch nochmal mitkriegt.
Aber der hat einen Podcast, glaube ich.
Ich weiß nicht. Ich komme ja mal so wenig zum Podcast.
Ich sehe dem auf Instagram ab und zu.
Ist denn Podcast noch ein Ding überhaupt?
Nee, ich glaube, das ist durch, das Thema.
Ich habe noch nie einen Podcast gehört, aber das wisst ihr
ja
alle.
Ja.
Ist nichts für mich. Doch neulich habe ich mal einen gehört, aus Recherchegründen.
Du hast doch andere schöne Sachen gemacht.
Ja.
Ja, deswegen habe ich nämlich einen Podcast gehört, tatsächlich.
Eine grandiose Überleitung.
Ich habe sogar einige Podcasts gehört, weil wenn man mit Leuten gedreht hat, die oder gearbeitet hat oder porträtiert hat, so wie ich im vergangenen halben Jahr, dann habe ich immer Zeitungsinterviews gelesen oder was man halt so macht. Um diese Persönlichkeit zu greifen, die Biografie zu lernen und zu überlegen, was stelle ich der denn für Fragen in meinem Interview?
In der Bibliothek auf Mikrofilm.
Genau. Und jetzt mittlerweile höre ich eher dann Podcasts, wie zum Beispiel wo der Trettmann, Sänger aus Leipzig wohnhaft, gebürtig Chemnitz, Karl-Marx-Stadt. Da habe ich wahnsinnig viele Podcasts gehört, wo er im Interview war. Um den halt zu lernen. Mhm. Und da gibt's auch ein paar gute. Und ja, genau, das ist, ich kann diese Werbung machen, aber jetzt, seit letzten Mittwoch, könnt ihr alle in der ARD Mediathek Machiavelli Sessions and Stories schauen. Und da treffe ich und die Kollegen vom Machiavelli Podcast. Mhm. Da haben wir da.
Du musst das gar nicht. Du kannst auch ein bisschen stolz auf.
Ja,
du hast
bin
jetzt
da,
wie lange
auch
daran
sein,
gearbeitet?
Auch sein.
Das war echt eine Weile. Ich will es gar nicht sagen.
Die letzten Folgen Expertengespräche haben alle nicht stattgefunden, weil Anja immer gesagt hat, nee, ich muss drehen und schneiden. Und dann muss
wichtige Sachen
machen. Dann muss ich mich mit vertraglichen Dingen auseinandersetzen. Mhm. Und hat Anja konnte nie. Ja? Ja. Können wir jetzt hier auch mal behind the scenes mal ein bisschen so sagen? Anja hatte zu tun. Und das Ergebnis davon könnt ihr in der ARD-Mediathek, müsst ihr in der ARD-Mediathek
ja, es
jetzt
schon
alle
cool.
angucken.
Klickt da mal drauf.
Ja,
also absolut. Wenn man Musik macht, das Geile ist halt wirklich, und dafür stehen ja die Machiavelli-Sessions, die es schon mal gab, das kommt halt ein Rap-Artist oder ein Pop-Artist und spielt mit einem Orchester. In dem Fall mit dem MDR-Sinfonieorchester sind 60 Leute, die dann halt den Song von denen irgendwie, also da ist ein Komponist, der arrangiert den neu, der heißt Gordon Hamilton, den lernt man da auch kennen, richtig cooler Typ. Und die kommen halt dahin und spielen dann mit dem Orchester ihren Song, ihren eigentlichen Rap-Song oder Pop-Song. Und das ist das Finale jeder Doku, jedes kleinen Filmchens. Und das auf dem Weg dahin unterhalten die sich halt oder so erzählen sie uns immer ihre Geschichte zu dem Song. Und ein bisschen noch sowas Privates und das ist ganz toll.
Wirklich gut gemacht. Du hast uns den Link in die Gruppe geschickt. Die wir so haben.
Die Hälfte von uns hat es auch schon gesehen.
Und ich habe es irgendwie gleich an dem Abend mal angemacht, gleich auf dem großen Fernseher. Selbst die Familie saß sofort dabei, irgendwie war total gebannt, also der Große. Ich gebe ja zu, ist eigentlich nicht so meine Musik. Ich kenne Trettmann zwar.
Hat meine Mutter auch gesagt.
Ich kenne tatsächlich Domiziana auch, die ja da auch vorgestellt wird, irgendwie, glaube ich, in der zweiten Folge. Irgendwie bei TikTok mal reingespült wurde. Dafür bin ich halt zu sehr Kerl, dass ich hätte gleich weiter irgendwie scrollen können. dachte so, oh, guckst du mal kurz. So, und die kannte ich. Und Soho Barney, heißt der so? Soho?
Ja. Felix heißt er.
Den kannte ich eigentlich auch nur, weil du uns irgendwann mal hier auch, glaube ich, in der Folge das Lied vorgestellt hast. Ne? Zeit, dass
das war vom Namen her der Einzige, den ich kenne.
Ja?
Ja.
Und der vierte war Absilon. Und wir haben es angemacht, wie gesagt, und sofort, ich musste durchbingen tatsächlich. Also es ist halt wirklich cool gemacht. immer mit dem großen Finale und die Klimax dahin halt sozusagen, bis dann halt dieser Auftritt dann kommt mit dem Orchester, ist halt wirklich absolute Empfehlung.
Ach, das ist aber schön.
Mein Sohn, der hat dann gleich geguckt, was du bist, du kennst ja alle, ne? Kannst du mal ein Ticket für Sobani klar machen? Für meinen Sohn. Der hat geguckt und der hat natürlich zum Beispiel ganz andere Preisgrenzen. Er hat gesagt, 50 Euro kann ich. Nee, mach ich nicht. Ja. Für das Konzert.
Also das ist
tatsächlich auch nicht wenig, ne? Für jemanden, der vielleicht nicht so famous ist. Also jedenfalls.
Der nicht Adele
ist. Also Felix war mit Sobani war mit dem Song ja sehr lange, dank der WM, EM hatten wir.
EM.
Natürlich sehr lange auf Platz 1 und der ist schon lange ganz schön groß. Also ich finde die Ticketpreise, die er aufruft, angemessen im Vergleich zu allen anderen seiner Größe.
Wo spielt er denn, wenn er in Berlin spielt?
Ich glaube, das war Columbia-Halle.
Columbia-Halle, genau. Ja, aber er spielt in, billig, ja. Genau, und so, und es sind 48,50 oder so das Ticket. Mhm. Und mittlerweile haben die alle diesen Preis.
Ja, das ist, wollte gerade sagen, ist halt dieser Standardpreis, ne, irgendwie.
Und ich finde auch, also die Vorstellung, dass ich 16 bin und jetzt für KIZ auf einmal so viel Geld ausgeben muss, also was wo ungefähr für mich damals so gewesen wäre. Also wir haben ja vielleicht, nee, also das war nicht.
Aber KIZ hat damals auch nicht in der Columbia-Halle
gespielt. Doch, nein, ja? Winner war ich schon älter, als die Columbia-Halle gespielt haben, stimmt. Aber so, das waren, also mehr als 25 Euro hat man doch nicht bezahlt, oder?
25 Mark.
Nein, nee, das war schon Euro. Aber irgendwie so, ich bin auch so ein bisschen, für mich ist es, was ich vorhin gesagt habe, natürlich, ich kann nicht zu so Bunny gehen, wenn in Hamburg, weil ich da zu Bilderbuch gehe. Wollte mal wieder was mit Gitarren hören. Ich bin natürlich jetzt, ich würde gerne zu Absilon gehen. Ich habe aber da verpasst, Tickets zu kaufen. Und da würde ich tatsächlich wahrscheinlich wirklich.
Aber kannst du nicht jetzt so dadurch die ganze Geschichte, kriegst du nicht Gästeliste?
Aber sowas weiß ich, sowas mache ich nicht. Ach, also genau, jetzt muss ich mal gucken. Ach nee, sowas mache ich. Also klar, ich bin da ein bisschen.
Ja, dann mach's für mich.
Ich weiß es nicht. Aber es ist ja auch nicht so, dass man dann irgendwie plus eins kriegt. Man kriegt dann halt eine Gästeliste nämlich an, wenn überhaupt.
Kommt auf
an,
wie oft du fragst.
Nee, also.
Kriege ich, ja.
Früher habe ich das gerne und oft wahrgenommen. Aber ich habe selber immer dann nicht fragen müssen. Ich habe dann immer
du hast Leute fragen lassen.
Ja, ich finde das irgendwie, ich weiß es nicht. Also, ich kann das nicht. Ich bin da zu blöd für, obwohl man das eigentlich machen müsste vielleicht. Ist ja auch egal.
Nochmal kurz einen Schritt zurück, diese Machiavelli-Sessions. Also ich kenne mich ja nicht aus, ne? So geht's ja mal los. Die gab's schon als…
Dafür machen wir diesen Podcast.
Genau. Die gibt's als… Institution schon als Podcast.
Als Format sozusagen. Also es gibt den Podcast Machiavelli.
Ja.
Und der heißt Rap und Politik. Da ist der Vassili Golot, den man jetzt oft bei der Tagesschau, Tagesthemen, wie auch immer, als Korrespondent aus Kiew gesehen hat, eigentlich Moderator zusammen mit Jan Kawelke. Und die haben halt diesen Podcast und mega cool und ganz viel Deutschrap oder auch internationaler Rap und der läuft bei Cosmo. Cosmo gehört ja zum WDR und hat eine UKW in Nordrhein-Westfalen und in Berlin.
Okay.
Und da gehört der hin. Und dann haben die irgendwann bei diesem Podcast gesagt, Mensch, lass doch mal irgendwie das WDR-Rundfunkorchester zusammen mit den Artists performen. Das wäre doch cool. Oder also sie hatten auch das Chemnitzer Konzertorchester da. Und dann war das so deren Idee. Ist ja jetzt auch nicht, dass sie das neu erfunden hätten. Es gab ja schon einige Sachen, wo es halt man also auch mal Klassik mit Rap oder so zusammengebracht hat. Aber darum geht's ja nicht. Und es war natürlich vor allem für die jungen Artists. Da war zum Beispiel Nura war dabei, Qatar, Loy Kana, Georgia Smith, und noch, dann gab's noch so eine Cypher mit Wassermann und so an. Also so lauter coole Leute, wie ich finde. Und die auch alle irgendwie politisch in ihren Songs sind. Ist halt das Wichtige. Die also irgendwie mit ihren Songs oder ihren Geschichten oder ihren Alben politische Aussagen machen. Deswegen gibt es natürlich, es gibt ganz viele, die man da sich auch vorstellen könnte im Deutsch-Pop-Rap-Bereich, aber dadurch, dass sie jetzt erstmal so nicht bekannt oder aufgetreten sind für, hey, ich mache mit meiner Musik oder mit dem, was ich so sage, da prangere ich, also mache ich auch irgendwie Gesellschaftskritik oder so oder möchte ich eigentlich irgendwie die und die Aussage machen, da fallen dann ein paar raus. Und das haben die halt dann also als Machiavelli-Sessions schon auf ihrem YouTube-Kanal 2-3 Jahre, glaube ich, immer mal wieder veröffentlicht, verschiedene Videos, die kann man eben auch alle sehen. Und dann haben die sich mit ARD Kultur zusammengetan und gesagt, Mensch, wir wollen noch mehr erzählen. Wir wollen noch dokumentarisch dazu sein oder irgendwie noch mehr über die Artists dahinter erfahren, als nur die, hier ist der auf der Bühne. Und dann gab es da einen Pitch und dann habe ich ein Konzept zugeschrieben, weil ich da teilnehmen durfte. Und dann
haben die gesagt, okay, das ist das beste Konzept.
Wir machen das mit der Anja.
Dann war ich ganz, ganz, naja, mit unserer Produktionsfirma von
Lockpins. Nein, das war schon, warst schon auch du.
Und es war für mich eine unfassbar tolle Ehre. Also eben auch als, ich bin, mir war natürlich Machiavelli, der Podcast ist, also apropos, ne, ich höre keine Podcasts, das stimmt so nicht. Das ist halt so einer, den ich schon, weil ich tatsächlich die Kombination aus, wir nehmen uns ein aktuelles politisches Thema und bringen das in Kontext mit Rap-Musik, das fand ich schon immer irgendwie cool. Mhm. Und den habe ich schon oft gehört, den Podcast, muss ich zugeben. Aber so beim Bügeln, was ich nicht mache, aber so nebenbei.
Immer wenn du bügelst.
Ja, immer so, wie alle das machen, wenn sie halt Podcast hören, ist ja so nebenbei. Und weil ich ja sonst eigentlich nur Musik höre. Und ja, deswegen war ich natürlich da so, oh, wie cool ist das bitte. Und ich glaube auch, dass ich da schon auch die zugeeignet war, weil auch die Auswahl der Artists, die haben wir auch zusammen so ein bisschen recherchiert und gemacht.
Achso, das wollte ich gerade fragen, da hattest du Mitspracherecht, sagen wir mal.
Ich hatte Mitvorschlagsrecht, ja, auf jeden Fall, genau. Also da durfte ich, also wir haben da zusammengesessen, die Machiavelli-Redaktion oder der eine Moderator und der Redakteur und ich. Und dann haben wir, sind wir alles so durchgegangen und haben überlegt, warum ist der oder die gut und was könnten wir hier? Und dann haben die aber wiederum ganz viele angefragt. Die haben dann aus unterschiedlichen Gründen zu und abgesagt, oder so vor allem abgesagt dann auch viele, weil dann war die Zeit nicht da oder die Tour oder jetzt gerade kein Album oder irgendwas, gibt's ja immer irgendwelche Gründe. Ja, aber ich hätte schon Bock, noch eine Staffel zu machen. Ich sag's ganz ehrlich.
Unbedingt.
Also, es gibt so viele tolle Artists noch, die man da eigentlich begleiten könnte und das noch so erzählen könnte und, ach ja.
Und dafür müssen wir das jetzt alle angucken.
Ja.
Dann gibt's die nächste Staffel.
Ja. Ja. Also ich hatte auch, es ist anstrengend, es ist schon auch.
Aber nicht das angucken, nur das machen.
Nee, das machen. Lange nicht, also dadurch, dass wir ja bei Rock Beans auch schnell, also immer meistens ja diese Live-Sachen ja produzieren, die produzierst du dann und dann kommt der nächste Job so. Ja. Natürlich muss man das auch lange vorbereiten und das habe ich lange davor, also das letzte Mal bei Tracks eigentlich erst wieder gehabt, also was jetzt nicht so lange her ist, aber dass ich wieder mal so losgezogen bin und gedreht habe und dann ganz im Schnitt und so verschwunden war, das hat mir richtig gefehlt. War auch schön, auch wenn es anstrengend war. Aber es war auch cool. Ja. Und
könnt ihr da schon irgendwie jetzt Ergebnisse sehen, so Live-Klick-Zahlen?
Die ARD kann das, wir nicht.
Ach, Schweine.
Ihr kriegt dann irgendwann im Februar das von letzten Quartal.
Das oder wird weiß das monatlich nicht. Ausgegeben? Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt ausgeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es nicht.
Nur, also, wenn dann die zweite Staffel bestellt wird, dann weißt du, war erfolgreich.
Genau.
Carsten hat schon zweimal drauf.
Ja, genau. Ja.
Also du darfst aber dann nicht mit deinem ARD-Profil da zweimal draufklicken. Ich weiß nicht, ob das zählt.
Ich mache alles, was geht.
Wohl weiß ich
sag
nicht.
Sag einfach Bescheid.
Nein, also ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung. Ich habe bei dem letzten Projekt, was ich für ARD gemacht habe, davor, haben wir auch keine, haben wir da Zahlen gekriegt? Ich weiß das nicht mehr.
Das müsste doch eigentlich, oder? Das ist doch gerade, also diese ganzen Einschaltquoten, die so im Fernsehen, ne? So
ja.
Lineares Fernsehen, das ist ja alles mehr so Esoterik als alles andere, weil da sind ja diese
aber
komischen.
Aber die kommen halt von der GfK.
Ja, aber das sind was, wie viele Leute sind das? 1000 Leute in ganz Deutschland?
5000, glaube ich,
die dann
ja.
Die Einschaltquoten, wo sie das hochrechnen. Das
ist immer noch mit so einer Box hier auf
ja,
dem Fernseher,
ja, ja.
Wo so ein Hebel umlegt.
Ja,
ja.
Ja. Die lineares Fernsehen wird, glaube ich, immer noch so bestimmt. Aber in Wahnsinn. Der Mediathek. Da sind doch einfach mal belastbare Zahlen da.
Ja, die sind da, aber ich weiß nicht, ob ich sie erfahren werde.
Aber als Produzentin?
Ich muss ich mal fragen, na, wie die das so handhaben. Weiß ich nicht. Aber ich habe keinen Zugang, so wie die GfK, also bei GfK habe ich ja Zugang zu all diesen, also auch wenn es Geld dafür vielleicht teilweise zahlen muss. Aber da, wie die eigenen Streaming, also ist ja, ich weiß ja auch nicht, wie Netflix haut, ich muss ja auch, wenn Netflix sagt, so und so viele Millionen haben da Kaulitz und Kaulitz geguckt,
ja.
Dann müssen wir denen eigentlich, glaube ich, glauben, weil es jetzt gibt keine unabhängige Messstelle, denke ich, die das, also genauso gilt es ja auch jetzt, wenn RTL Plus sagt, Stefan Raab hat das und das hier bei uns bewirkt.
Ja.
Denke ich auch so, aber, ja, würde ich auch erzählen.
Aber man würde ja, ja gut, das ist ja die eine Seite, das ist ja die öffentliche Bekanntgabe der Geschichte. Mhm. Die auf der anderen Seite ist ja quasi die Verhandlung über, jetzt bei dir zum Beispiel eine zweite Staffel, bei Kaulitz, mit Netflix ja auch dann, die mit den Kaulitz-Brüdern werden die ja auch verhandeln, also nicht mit denen direkt, aber mit dem Management von denen, werden die ja auch verhandeln, ob Netflix diese Serie weiter produziert oder halt macht RTL mit Stefan Raab noch weiter und so.
Ja. Machen sie denn, ja.
Ja, und das basiert ja aber alles auf Zahlen. Und die, ne, wenn jetzt RTL sagt, nö, Stefan, wir geben dir keine Zahlen, aber wir machen keine zweite Staffel. So, dann ist ja auch, also du musst ja mit, musst ja über irgendwas verhandeln können.
Ja klar, also Stefan Raab wird da schon auch eher Zugang haben, aber.
Und du bist aber, hast nicht genug Pull.
Ich weiß es nicht. Ich frage das mal nach. Das ist ja jetzt noch nicht mal eine Woche da und das, die messen das und es wird dann auch natürlich beurteilt. Das ist klar und natürlich hängt davon auch ab, ob es nochmal weitergeht oder nicht. Wir sind, glaube ich, auch bei Social Media relativ gut schon einigermaßen. Viele Sachen haben das geteilt und so. Müssen wir mal gucken. Am wichtigsten ist aber auch mir, wenn es keinen interessiert, was soll ich dann nochmal machen, ne? Aber was halt sehr schön war, wir waren auf der Startseite, was immer was Besonderes ist, auf eine ARD-Mediathek-Startseite zu kommen. Und das ist dann schon auch so ein Gefühl, man denkt so, oh krass, ey. Jetzt sind wir da auf der Startseite. Und das Schönste war aber für mich, mich haben, und das ist natürlich vielleicht für euch auch interessant, es gibt, also ich habe das natürlich allen erzählt, allen Mamas und Papas und allen Freunden, die ich kenne, und die haben auch das alles ihren Mamas und Papas erzählt. Und ich fand spannend, da hat mir die Mama eines Freundes, die ich ganz doll gerne mag, die halt aus dem tiefsten Westdeutschland kommt, die hat die Trettmann-Folge gesehen, also die erste, und hat gesagt, das ist ja krass, ich wusste das alles gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es da so ein, in den 90ern so ein Neonazi-Problem gab. Okay. Und dass der Sänger, der, also genau, Trettmann beschreibt ja sein bisschen, ganz kurz ein bisschen mit DJ Ron, der auch so ganz toll ist, auch alle so sympathisch, die alle waren wohl sympathisch. Wirklich, ich kann's, also ich wollte die auch alle adoptieren, egal. Und,
das war anstrengend.
Und dann sagte, und sie sagte das so, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und sie sagte das wirklich, also das, als ob sie das zum allerersten Mal in ihrem Leben gehört hatte, was offensichtlich auch so war. Und, und deswegen fand sie es so interessant. Mhm. Und ich dachte so, hä? Weil Tretti selber hat auch gesagt, jetzt soll ich nochmal zum 100. Mal erzählen, dass ich aus Chemnitz kam und dass ich davon
später was da so los war.
Ja, und für ihn war das auch so, ich habe da die Geschichte schon 100 Mal erzählt, so ein bisschen. So hat das nicht, aber so, klar, dieses war, bezog sich eher auf dieses, hey, ich komme aus Chemnitz, ne? Also wir haben ja dann schon auch über die Zeit gesprochen, was war am 7. Oktober 89 und so. Aber das hat mich erstaunt, weil mich dann nämlich noch jemand, also da hat mich noch jemand drauf angesprochen, der auch, also auch gesagt hat, das wusste ich alles gar nicht. Also gerade jüngere dann auch Kollegen, die das haben wir eine Watchparty bei uns gemacht und auch einer, der auch aus dem Rheinländischen kommt, der wahrscheinlich 10 bis 15 Jahre jünger ist als ich, der saß auch da und meinte, das habe ich ja noch nie gehört und sowas und das war echt eine Gefahr und wie jetzt? Und da sind Menschen gestorben durch Neonazi-Angriffe. Ja, Leute.
Ja, kann schon sein, dass das an vielen so vorbeigegangen ist. Ne?
Krass, also ne? Und für mich so präsent. Ich habe schon einen Überdruss. Mhm. Ja, aber das fand ich dann wieder und sehr, das hat mir so viel bedeutet, dass das Menschen dann gesagt haben, unterschiedlichen Alters. Und auch, also noch andere Leute, die eben auch eher aus der nordrhein-westfälischen Region kommen, die das komplett überrascht hat, dass die Geschichte von Trettmann. Und ich meine, klar, ich bin auch Fan und ich habe den irgendwie, ich verfolge natürlich Künstler wie ihn und auch alle anderen, wusste ich ein bisschen was über die und gerade weil die anderen drei sind ja auch Berliner. Felix und ich waren auf derselben Schule hoch. Ne?
Nur aber warte ich schon auf derselben Wiese mit Bob Dylan?
Aber allerdings haben wir uns natürlich nie gesehen, weil er einfach viel zu jung ist. Aber ich fand das dann halt wirklich, das hat mir richtig was bedeutet, auch, dass das Leute gesagt haben, dass sie dadurch
Die Folge mit Trettmann ist auch nochmal anders spannend, einfach. Weil
der hat auch viel mehr zu erzählen.
Genau, der
50
ist der.
Ne?
Oder?
Ja, ja. Der ist also halt keine 25 wie die anderen, ja.
Und es ist halt auch in der Doku, darf ich Doku sagen?
Ja.
Ne? Ihr habt ja da auch entsprechend dann halt so Clips aus der Zeit noch so mit reingespielt oder auch seine privaten Aufnahmen, nehme ich mal an, dann so aus dem
Video nur, die aus grauer Beton, die Videos. Okay.
Ja, ist halt schon wirklich gut und interessant, also, ja.
Und Postkarten von meiner Oma.
Ja. ohne Image Credit.
Ja. Das war sehr schwer an Archivmaterial zu kommen. Es gibt ganz viel aus Berlin, es gab ganz viel aus Leipzig, aber es gibt nichts aus Chemnitz, wo ich ohne die nötigen Geld, also es kostet dann halt auch richtig viel Geld und das war budgetär nicht vorgesehen.
Archiv gehst.
Klar gibt es aus, also da ist Deutschland ja auch sehr gut im Archivieren.
Ja.
Aber da sind ein paar Fotos, genau, die wir dann erwerben konnten und da sind dann, und ich wollte halt eigentlich gerne auch den Leuten vermitteln, weil, also der steht ja nicht da und sagt, scheiß DDR, alles war scheiße, sondern er erzählt schon auch davon, dass er eigentlich gerne ein Kind in der DDR war Und dass halt erst dieses Erlebnis am 7. Oktober 89 für ihn so ein bisschen war, das halt anfangen zu hinterfragen als, weiß nicht, 15, 16-Jähriger oder wer da war. Und da konnte ich das nicht bebildern, dieses Karl-Marx-Stadt. Er sagt, wie schön war das hier als Kind und ich hatte keine Bilder. Was habe ich gemacht? Bin zu meiner Oma gefahren. Ja, oder jetzt ja erst mit meinem Papa angerufen. Ich so, Papa, ich brauche irgendwas Karl-Marx-Stadt. Hast du nicht irgendwas? Hast du
noch? Bilder aus Karl-Marx-Stadt?
Irgendwas weiß nichts kostet. Weißt du, ich hab fucking Geld, du. Ich hab mein Budget, ist alles. Ich hab nix.
Da hast du auch die Zeitung gefunden. Ne? Mixen für Kenner und Könner.
Und dann ist es natürlich schön, wenn irgendwie, und ich, ich hatte das völlig vergessen, dass väterlicherseits kenne ich mich jetzt familiär eben nicht so aus, dass aber seine Mutter oder beziehungsweise sein Onkel in Karl-Marx-Stadt lebt.
Ah.
Und oder lebt immer noch, der lebt da noch. Und dann auch zufällig in diesem selben Wohngebiet.
Sagt er auch noch Karl-Marx-Stadt?
Nee, die finden Chemnitz ist schon das Ding, wie sie es, also eigentlich glaube ich, waren die auch ganz froh, dass sie es dann wieder Chemnitz nennen durften. Also sie sind schon eher Chemnitzer. Und dann erzählte er, hat mein Papa das auch so schön nachgemacht. Er so, erst meinte er so, oh, der Onkel, der hat das garantiert, der hat auch immer alles aufgehoben und wie auch immer. Jedenfalls rief mich mein Papa dann und meinte so, also der Onkel hat gesagt, nee, du Michon, ich hab alles weggeschmissen. Ich häng doch nicht der Vergangenheit noch. Ist alles weg.
Das habe ich 89 alles verbrannt.
Habe ich alles weggeschmissen. Und weil mein Papa noch meint, der hat alles immer schön fotografiert und ich so, ja geil, ich krieg Fotos. Nee, du, ich hab das alles weggeschmissen. Oh, Michon, nee, was soll ich in der Vergangenheit hängen? Oh, ich fand es eigentlich eine süße Aussage, wo ich dachte, ja, Onkel, wie auch immer, finde ich gut.
Persönlich gut?
Ja.
Für mich jetzt eher scheiße.
Aber jetzt gerade richtig blöd, ja.
Ja, genau.
Ja, also die Oma aktiviert und Oma sammelt Postkarten.
Mhm.
Und schon immer, ihr Leben lang und schöne Ansichtskarten, schöne Bilder. Hat sie auch schön sortiert in so kleinen, das war ganz herzallerliebst, in so kleinen Schächtelchen. Und dann wusste sie schon, die Anja kommt dann heute Nachmittag. Hat
schon vorbereitet.
Genau, hatte alles schon auf ihrem Tischchen vor und hat alles nach Karl-Marx-Stadt sortiert.
Hast du einen Kaffee dazu bekommen und dann seid ihr die Karten durchgegangen?
Ich habe einen Kaffee gekriegt, den wurde hier schön. So eine Koppenrad- und Wiese-Box aufgemacht. Das war, dann haben wir da gemeinsam. Ich komme ja öfter hin, um mit ihr irgendwie so, also auch Platten, dann hatte, wenn sie ihre Platten aussortiert hatte, dann kam ich natürlich auch mit Käffchen gekocht. Auch in so einem natürlich Geschirr, wo noch so eine braunen, orangen Blümchen drauf sind. Und dann, sind wir da die Karten durchgegangen und die sieht man jetzt da drin.
Da muss ich mal gucken.
Weil ich hatte leider kein anderes Archivmaterial. Und, aber ich bin sehr froh. Dass das halt, ich wollte das halt irgendwie bebildern und nicht nur, weil alle ja auch immer, ach, die graue DDR, da war alles schlecht, denen ging's so beschissen da und das ist ja Quatsch. Ja,
auch wir hatten Blumen und Farben. Jetzt nicht viele, aber Farben hatten wir.
Und wo mein Papa auch gleich gesagt hat, auch immer wenn er als Kind da hinfahren musste, hat er es gehasst.
Nach Karl-Marx-Stadt?
Ja, echt? Das war Prenzlauer Berger. Ja. Also da kommt er eben aus der Innenstadt und der fand das immer so doof da. Dahin fahren.
Ja, das ist jetzt nicht die schönste Stadt der Welt, aber.
Nee, der wollte immer weg. wollte er nicht hin. Und dann ist mir auch eingefallen, es gibt Fotos von mir, kann man natürlich nicht erkennen, da sitze ich in einem Sandkasten und habe eine kleine Margarineschachtel auf dem Bein mit der Strumpfhose und Buddel halt. Ja. Aber, da sagt.
Ist das auch in der Doku?
Aber es ist, in Karl-Marx-Stadt entstanden. Ja. Kann man natürlich nicht reinnehmen, weil das glaubt einem ja keiner, weil du siehst ja da nirgendwo in Karl-Marx-Stadt. Aber ich war offensichtlich auch schon mal da, als Kind.
Das einzige Foto Nachweis, dass du schon mal in Karl-Marx-Stadt warst.
Genau. Das Witzige ist halt auch für die Leute, die ja da geboren sind, dass halt im Pass steht Geburtsort Karl-Marx-Stadt und nicht Chemnitz.
Ja.
Ich hatte auch mal mein allererster Freund, mit der war auch geboren, war mein allererster, egal, der erste richtige Beziehung.
Was meinst du jetzt?
Ein Typ, mit dem ich länger als einen Monat gegangen bin, auf jeden Fall. Und der,
gegangen?
Der war auch aus geboren in Karl-Marx-Stadt.
Und dann bist du mit dem gegangen? Leute, aus Karl-Marx-Stadt hat man noch nicht.
Der hat zum Glück nicht mehr, der hat nicht gesächselt. Ich habe es auch keinem gesagt.
Heimlich, war so eine Ferienlagerbeziehung, ne?
Nee, der war, das ist einer von diesen sächsischen Familien, die alle in den 80er Jahren nach Berlin gezogen sind. Da gibt es auch richtig viele.
Ach so, den hast du in Berlin kennengelernt.
Genau, der ist der ist zwar da geboren, aber ist als Kind nach Berlin gezogen. Ja.
Weil der war doch immer so, wenn man ins Fernlager gefahren ist, dann hat man doch immer irgendwie so eine Beziehung mitgebracht. Und jetzt sind dann immer so Leute aus Karl-Marx-Stadt.
Brieffreund.
Ja, genau. Also.
Nee, also ich hatte nie einen aus Sachsen oder so mitgebracht oder aus Brandenburg auch nicht. Hm.
Nee. Aus Brandenburg schon mal gar
nicht. Nee, es waren immer die Berliner. Dann ist er schon auch im Ferienlager unter sich geblieben, glaube ich. Also wir hatten einmal, habe ich eine Klassenfahrt, eine Ferienfahrt nach Schneeberg oder so, nach Sachsen gehabt.
Und ja, aber da lernt man doch dann andere Leute kennen.
Ja, ja, aber trotzdem, wir Berliner blieben zusammen. Aber das war auch in den 90ern.
Anders gemacht als wir.
Es gab sogar so eine Art Sportfest, wo dann halt Zwickau gegen Chemnitz, gegen Berlin, gegen Potsdam angetreten ist.
Und wer hat gewonnen?
Na, Berlin.
Natürlich.
Ist ja klar. Na klar, Mann. Die hatten ja auch alle Angst, wahrscheinlich haben sie uns gewinnen lassen.
Angst vor den bösen Berlinern.
Ja, ja. Aber das war ja noch Zwickau gegen Chemnitz, gegen Dresden, gegen Berlin und gegen Potsdam. Das waren alle, die aus den Städten kamen und Regionen kamen die Leute da in dieses Ferienlager.
Ja, das war. Ja.
Also da war nicht Schwedt oder Frankfurt oder Neuruppin oder so noch dabei.
Nee, die wurden alle eingemeindet dann für Frankfurt. Das heißt also, okay, wir verlinken jetzt also die Doku. Sind
ja.
4 Folgen,
ja.
Richtig?
Ja.
Und die müsst ihr alle mindestens 8-mal gucken.
Das
von verschiedenen
schon gut.
Endgeräten aber
möglich. Und nicht in den ARD-Account. Gibst du es überhaupt?
Ja, ich habe mal den Mediatheks-Account, weil dann ich hoffe ja auch, dass ich den irgendwie ein bisschen trainieren kann, dass der mir halt dann auch coole Sachen vorschlägt.
Okay.
Nee. Also das ist zumindest langfristig das Ziel.
Also und immer Cookies löschen dann dazwischen, ja. Damit die.
Und der einfach in die Familien-Chat-Gruppen
genau.
rein. Ne?
In eure, damit ihr, wenn das eine Mal, dass ihr euch dieses Jahr in der WhatsApp-Familiengruppe meldet, sind bitte die Links zu Anjas Dokus.
Ja, ja. Also ich habe jede Folge ist speziell, jede Folge ist halt anders, erzählt natürlich eine andere Geschichte, sind auch unter teilweise anderen Bedingungen entstanden. Aber alle 4 sind geile Protagonisten und darüber trägt sich's auch. Das sind einfach alle 4. Auch meine Lieblingsfolge ist eigentlich, kann ich gar nicht so sagen. Aber ich finde zum Beispiel ganz wichtig die Absilon-Folge. Ich hätte gern noch mehr Drehzeit mit denen gehabt, aber die liegt mir halt schon am Herzen, weil das ist auch wieder so eine Geschichte, ja. Die viel zu selten erzählt wird. Und da geht's ja um seine Großeltern, die als Gastarbeitende nach Deutschland kamen. Und ich finde das so spannend und so interessant und aber auch was mit dem Cem Kaya über diese türkische Musik. Und das finde ich halt, deswegen, ich finde die alle ganz gut. Ja, fertig.
Sehr gut.
Machiavelli Sessions.
Ja. End Stories. Weil Sessions gibt es nämlich schon.
Okay.
Achso, das heißt Machiavelli Sessions End Stories oder nur?
Nee, mein heißt Machiavelli Sessions End Stories.
End Stories, okay. Ja. Ja, sehr gut. Alle gucken, alle ran.
Ja, meine Mutter hat es noch nicht geguckt, ne?
Alter.
Naja, sie hat nur geschrieben, nachdem ich sie 5-mal erinnert habe, ich so, und, wie viel findest du es? Ja, ist nicht so meine Musik, aber ich guck noch, ich muss noch fertig gucken. Okay.
Ist ja, also.
Grüße gehen raus, war Mama?
Ist eigentlich auch, naja, weiß nicht, hat sich ein bisschen geändert bei mir, aber auch nicht unbedingt meine Musik. Wie gesagt, ich kannte.
Nee, verstehe ich auch.
60% gar nicht davon.
Ja.
Aber es ist halt absolut fesselnd und.
Aber dafür macht man ja die Story noch dazu.
Genau, ne? Es ist halt wirklich so.
Nicht nur ein Konzert hat. Also
Carsten, jetzt ja uff.
Das ist wirklich.
Mann, ey.
Anja kann doch mit Lob nicht.
Ich habe alle haben gesagt, meine ganze Familie hat gesagt, lob mal bitte die Anja nochmal.
Mensch, ich grüße die mal, ne? Cool. Tja, Mensch, nett. Ich wollte euch eigentlich noch vorlesen, was ein Film ist.
Jetzt lenk nicht
aber
ab,
jetzt macht ihr mal noch, ihr habt da auch noch was.
Du fängst an, dein Fell zu lecken.
Ja, so geht's mir auch. Wer hat's da noch ein Thema?
Aus Verlegenheit.
Ja.
Ich suche euch noch mal raus, was ein Flip ist.
Nee, wir müssen noch eine Korrektur vom letzten Mal.
Oh ja.
Werden, ne? Weil Anja hat, glaube ich, Unsinn
erzählt.
Ja, ich habe Unsinn erzählt, das stimmt. Korrigier mal.
Zwecks des Einkaufszentrums am Hermannplatz.
Ich dachte, die schlimmen Sachen, aber gut, dann.
Die schlimmen Sachen sehen wir gar nicht.
Versenden sich, ja.
Da war ich auch noch so angespannt. Das war noch vor dem Release. Da war ich natürlich noch angespannt und saß
da. Das war tatsächlich kurz vorher, ne?
Das war ganz knapp vorher. Und wir wollten ja sogar dann eigentlich am 4., glaube ich, wir wollten ja eigentlich diese Folge, die wir jetzt hier haben, wollten wir schon
um
viel
den
früher.
Herum aufnehmen, genau.
Und dann musste ich aber doch noch kurzfristig noch was ganz Wichtiges erledigen, damit das rechtzeitig alles klappt. Und deswegen habe ich das ja wieder absagen.
Wieder mal sitzen lassen. Nein, also ist es gar nicht. Ja. Nein, aber du hast ja letztes Mal erzählt, dass der Sauf Kasten. Nee, wie heißt die Bar?
Der Zapfhahn. Der Zapfhahn.
Der Zapfhahn ja. Dann auch weg ist. Dem ist aber gar nicht so,
nee,
habe ich mir sagen lassen von Anja.
Ich habe ja völlig übertrieben, ne?
Ja.
Ich habe ja behauptet, was? Jetzt ist es
wir
so
weit. Wir haben mindestens 45 Minuten über den fucking Karstadt im Heimatplatz geredet. Und das fand ich aber jetzt gar nicht, das fandst du übertrieben.
Die nehmen mir meinen Karstadt weg. Ja. Der ist total wichtig für den Kiez, für die Leute jeder Altersgruppe. Espresso Bar und so weiter.
Wo kriegt ihr jetzt meine Schnürsenkel her?
Ja, die haben halt tatsächlich, natürlich, und das ist irgendwie auch nachvollziehbar, weil sind wir ehrlich, ihr habt das zu Recht ja auch nochmal immer wieder auch bestätigt, also nochmal wieder in Frage gestellt, inwiefern wird der Karstadt noch so genutzt. Da ist halt ein Teil der Verkaufsfläche, der wovon eh schon, glaube ich, 50% leer stand, da wo die Postbank und das Reisebüro, glaube ich, drin waren in dieser Ecke. Oder die Friseur, also der war eh immer, da war nur noch sogar so eine Verkaufsfläche, wo dann so Aktionsware wie zu Weihnachten Adventskalender und so. Und das haben sie jetzt, dann haben sie halt diese Parfums, die auch eh immer ganz lieblos da standen, halt jetzt irgendwo ein bisschen anders hingepackt und haben halt diese gesamte Hälfte, die da so ist, da unten, ne, ist nicht mal die Hälfte, diesen Teil der Verkaufsfläche überm DM, überm Zapfhahn, überm Tabakdings, überm Käsetresen. Jetzt wird jetzt eine Lidl reingebaut, wie Carsten ja auch schon gesagt hat.
Das heißt, es ist alles gar nicht so dramatisch, wie es beim letzten Mal klang.
Genau. Der Laden ist immer noch auf, die Espresso-Bar ist gut besucht, der Hugendubel ist auch noch drin, die Papierabteilung, die Kofferabteilung, der ING, DIBA, Geldautomat.
Wir haben eine Sendung vollgekriegt.
Okay. Stimmt.
Ja. Und auch unten ist wirklich noch, da ist noch gut was los, der selbst, also der Subway-Sandwich-Laden, selbst dass der da immer noch drin, egal.
Das ist auch so ein Ding, ne? Subway hält sich seit 500 Jahren gefühlt für eigentlich aus keinem Grund, weil ja. Subway braucht, also
in Neuköllner Karten hat ein neuer Subway aufgemacht.
Neuer Subway?
Neuer, eine Neueröffnung.
Das gibt's doch gar nicht.
Also ich war auch total perplex. Also das hä?
Bei Subway ist, also niemand isst bei Subway, oder?
Nee, also ich habe einmal in Köln auf der Gamescom, wenn du halt sowieso den ganzen Tag nur Scheiße frisst, dann und dann ist es spät und irgendwie und dann
nicht oft.
Und dann ist man auch nicht so weit und unweit vom Hotel ist ein Subway und dann war ich da sehr dankbar, dass es den dann gab, weil ich dachte, das ist ein gutes Abend.
Das war mal so ein Ding. Da sind wir eine Zeit lang hin. Ja. Ich war auch schon viele Jahre nicht mehr. Muss ich mal wieder machen.
Bestes Sandwich bei Subway? Ich habe zu lange nicht mehr gegessen.
Tuna habe ich immer gegessen.
Teriyaki.
Das lasse ich noch durchgehen.
Ah, Meatball. Du bist ein Meatball-Typ.
Italian BMT.
Ah.
Ist da Fleisch drauf?
Ja, ja.
Drei Sorten.
Okay.
Drei Sorten.
Dann muss ich wirklich dahin.
Ja.
Ich glaube, ich fand, als ich da noch sehr jung war und auch noch Fleisch gegessen habe, fand ich irgend so ein, es gab so ein mit Rind-Dings, so ein Philly Steak mäßig?
Philly Cheese Steak.
Ja, ich glaube, so mit Käse auch. Also Hauptsache, es musste mal viel Käse.
Das ist richtig, ja. Das hilft. Das hilft ja, jeden Geschmack zu übertünchen. Mm. Ja. Wobei, das ist aber gerade bei Philly ich komme mal rein. Gerade bei Philly Cheese Steak, sag mal fünfmal schnell hintereinander, ist schwierig. Also die Subway Sandwiches sind ja sowieso so ein bisschen, aber das Philly Cheese Steak bei Subway ist tatsächlich nicht zu empfehlen. Also so ein richtiges Philly Cheese Steak Sandwich ist tatsächlich ein richtig gutes Sandwich und nicht gut bei Subway.
Ich habe ein bisschen Appetit gerade.
Ja, es kommt immer der Punkt in jeder Folge, wo wir über
Essen
zu reden und dann ganz schnell fertig werden müssen.
Weil es war schon irgendwie geil.
Tschüss.
Ich weiß noch, als sie den Ostbahnhof umgebaut haben, da haben die
War das Subway drin?
Ja.
Da kam nämlich da ein Subway rein und ein Dunkin' Donuts kam rein.
Der ist immer noch da.
Und Subway ist, weiß ich nicht genau, ob der noch da ist. Aber es kamen so einige Sachen, wo Oma und ich dann immer dachten, da können wir gucken.
Die neue Welt.
Der Westen kommt.
Und dann standen wir beim Subway, genau, und gerade vor allem, ich weiß halt noch, Dunkin' Donuts und Subway, das haben mich ja, und Orion war oben auch noch, da war ich noch zu jung. Aber
der ist immer noch.
Der ist immer noch,
Also vorhin war er noch.
Da geht man rein, wenn man satt ist.
Und ich wollte immer, und dann fand ich so geil, dass man sich erstmal sein Brot aussucht. Und dann haben die das aufgeschnitten und dann auf diesem Dings, was willst du da?
Das hat mich immer schon genervt, tatsächlich so.
Ja, mittlerweile ist es auch super.
Mach mir halt einfach wieder auf dem Bild ist.
Ja, mittlerweile denke ich auch so, mach bitte. Also finde ich auch, also ich war eben auch lange nicht mehr da, aber damals fand ich, ich war 16, ich weiß es nicht mehr.
Ja. Was mich immer genervt hat heutzutage, weil wir jetzt ja alle ein bisschen kapitalistischer weitergebildet sind, verstehe ich es, aber was mich genervt hat, ist, dass sie, wenn sie dann angefangen haben, so willst du Salami dazu oder was man dann halt, ne, dass sie die Vorschrift hatten, wie viele Salamischeiben auf dieses Sandwich kommen mussten und so. Das ist halt eine, ne, die haben dich zwar gefragt, was du haben willst, oder auch der Salat. ist dann halt so eine Handvoll, so ja, 20 Gramm, ne? Und mehr dürfen nicht rauf, weil sonst macht Subway pleite oder so. Ja,
natürlich. Der gute Salat.
Und dann haben die halt für so einen Footlong, Italian BMT halt, 6 Salamischeiben abgezählt. Es mussten 6 sein. Es durften nicht 7 sein. Ja. So, sondern das war dann immer so, das wirkt halt so, natürlich, es ist Systemgastronomie, ja, aber es wirkt halt so lieblos. Während wenn du dann irgendwie, was sie ja eigentlich damit machen wollten, ist, dass dir jemand ein Sandwich macht, ja, ne? Aber der zählt dann nicht die Salamischeiben ab, sondern der macht halt so, blup, macht der Salami aufs Sandwich, ne? Und das ist immer so, das wirkt nicht ganz so liebevoll.
Ich wusste auch gar nicht, dass so eine richtig, eigentlich eine geile, wie du ja gerade auch schon sagst, so eine geile Food Culture eigentlich aus den USA ist, so Sandwiches zu machen und eben, dass es da eben auch traditionelle, wie es für die Cheesesteak und so geht. Ich dachte halt, für mich, mir war das gar nicht klar, dass das nur der Taco Bell von geilen Tacos, also dass es auch wieder nur so eine Fast Food Convenience eigentlich Abklatsch-Sache ist von eigentlich einem Essen, was eine gewisse Kultur, also was man halt in den USA von Esskultur und so, nein, aber was halt, wo eigentlich auch wirklich, wie du gerade beschrieben hast, ja eigentlich auch so eine Leidenschaft auch oder auch wirklich gutes Produkt hinterstehen kann. Für mich war das halt, spannend irgendwie, aber weil, ja, und Fast Food.
Es gab doch ein...
Da gehe ich aber heute auch nicht mehr hin.
Wie gesagt, die Subway ist, glaube ich, die waren doch auch kurz vor der Pleite. Es gab doch vor... Oh, wann war das? Ich habe doch gerade mal gegoogelt. War das vor 2 Jahren oder so? Da hatten die ja so eine verzweifelte PR-Aktion in den USA gemacht. Wenn du deinen Namen ich glaube, Subway als Nachname oder Vorname änderst, ich glaube als Nachname, also legally, also mit anderen Worten wirklich eintragen lässt, dass dein Name jetzt Subway ist, kriegst du frei, also isst du da halt kostenlos für, solange du lebst.
Bis oder sie pleite sind.
Solange Subway lebt.
Im Oktober. Genau.
Und sie hatten wohl, ich habe das gerade innerhalb von 96 Stunden 10.000 Applikationen, also 10.000 Bewerber für diese Stelle, ich weiß nicht, ist das eine Stelle oder also für diese Aktion, die halt dann, und es gab wohl dann auch einen, der das gemacht hat. Und ich glaube, ein paar Monate später haben sie dann eine Gewinnwarnung rausgegeben und es sah gar nicht so gut. Ich weiß nicht, wie im Moment wie Subway geht als Firma. Wahrscheinlich nicht so richtig gut. Aber das war dann so, okay, jetzt hast du deinen Namen auf Subway geändert. Kriegst irgendwie kostenlos Subway for Life und dann ist aber for life nicht so lang, weil Subway vermutlich in den nächsten 5 Jahren pleite geht.
Wie crazy ist es? Ist eigentlich fast noch schlimmer als so Aktionen, du tätowierst dir Subway irgendwo und kriegst dann irgendwie for
gut,
free.
Das würde ich ja fast, also wenn ich sowieso Tattoos habe, ist jetzt so ein Subway-Tattoo wahrscheinlich nicht das Schlimmste.
Genau, das mit dem Namen ist eigentlich wirklich irgendwie krasser, ne?
Ja, ja, klar. Überleg mal, was das ist. Du hast auf deinem, deine Post kommt dann zu Subway, zu dir. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es der Nachname oder der Vorname ist. Wenn es der Vorname ist, ist es, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer. Der Nachname, okay, hast vielleicht falsch geheiratet.
Ich würde da nur noch kriminelle Sachen machen, damit dieser Name immer in meinem Schlagzeilen
ist. Subway hat wieder Bank ausgeraubt.
Genau. Ja, oh feier, ey. Das finde ich schwierig.
Aber dann kannst du wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich im Vertrag drin, dann kannst du den kostenlosen Subway-Sandwiches for life auch irgendwie, kriegst du nicht mehr.
Ja.
Wenn du dann in ihrem Namen kriminelle Sachen machst.
Es gibt kein Produkt, was ich für mein ganzes Leben lang for free haben will.
Das ist eine gute Frage. Ich meine, es heißt ja nicht, dass du dann nur noch das essen darfst.
Natürlich nicht. Aber dass ich jetzt sage, wow, das wäre geil, wenn ich das nur noch also.
Echt? Da gibt's nichts?
Naja, ich kann mir schon einfach so, also dass ich das dann, das kaufe ich mir dann halt. Oder gibt's da was? Was gibt's denn da?
Ja, aber ich meine, es heißt ja nicht, wie gesagt, sagen wir mal, es wäre was, wo du nichts für machen musst. Also hier nicht irgendwie Tattoo oder so, ja, oder deinen Namen ändern musst. Ich gebe euch jetzt einfach irgendwas for free forever, wenn ihr es haben wollt sozusagen. Da gibt's nichts.
Essen jetzt? Oder?
Egal was.
Ach so.
Nee, also ich hätte jetzt schon, aber ich meine, okay, jetzt schon
Marken.
Weil sonst wäre ich so bei Konzertkarten
schon. Ja, genau, das ist ja klar.
Ich bin ja ein großer BMW-Fan.
Ich meine jetzt schon so ein Convenience-Nahrungs-, ja, also so eine Brand, wo eine Brand dahinter
Essen,
ist.
Snacks, whatever. Ja, ja. Also, da gibt's nichts, was du, wo du jetzt sagst, ich kaufe mir das jede Woche, keine Ahnung, oder jeden Monat mindestens 2-mal.
Ja, Joghurt.
Na, siehst du. Ayran.
Ja, Ayran, stimmt. Hallo? Aber das kaufe ich doch. Das kann ich mir doch kaufen.
Ja, aber wenn du es doch for free bekommst.
Macht Anja ja nicht. Lässt sich auch nicht auf die Gästeliste.
Aber dann will ich das auf ein kleines Ayran-Auto immer zu mir. Da möchte ich auch so einen kleinen Kühlschrank haben.
So, jetzt geht's aber gleich wieder mit Ansprüchen.
Ach, bei mir wäre das einfach irgendein geiler Burger.
Ja, so, oder? Also. Irgendwie sowas.
Ja, Ayran.
Ein guter Burger.
Ja. Aber ich mag das auch, mein Ayran zu kaufen.
Bürgermeister oder sowas. Sowas hat man halt sowieso einmal im Monat sich gönnt.
Ja, da bin ich ja raus, wisst ihr doch. Da bin ich ja nicht so.
Es muss ja nicht Bürgermeister sein. Du musst doch irgendwas haben, was du als sagen wir mal, Genussmittel, als wenn du dich mal belohnen willst, sagen wir mal, jetzt nur mal aus der Luft gegriffen, du hast gerade 4 Doku-Folgen in der ARD-Mediathek veröffentlicht oder so.
Krass.
Und du willst feiern gehen.
Abwegig.
Holst du dann natürlich sofort den Punkt.
Bei mir kannst du auch ein gutes Bier sein.
Oh doch, ich würde gerne, aber dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen zunehmen. Aber ich hätte gerne, immer die Brioches von der Zeit für Brot. Oh, das war mein Telefon.
Das fällt wahrscheinlich das Telefon runter. Na, aber siehst du, da hast du es doch. Dann ja. Das.
Ah, oh, die sind so lecker.
Ja. Wie gesagt, du musst es nicht essen. Ne? Du kriegst es, wenn du es haben willst, kriegst es kostenlos.
Aber die sind auch nicht so teuer, die Brioches. Das kann ich mir auch mal kaufen. Dann ist es halt nicht mehr so Gönnung. Das ist das Ding. Ich mache mir damit die Gönnung kaputt. Ich gehe nur zum Zeit für Brot und mit meinem Brioche.
Okay.
Die übrigens in Hamburg aussehen wie kleine Pilze und in Berlin wie kleine Brüste.
Oh. Wo ich nach Hamburg gehen.
Nee, wirklich, das ist, ich weiß nicht warum, schmecken exakt gleich, aber nee, haben halt unterschiedliche Formen.
Aber das heißt, Teil des Genusses ist dann der Fakt, dass du dafür Geld bezahlst.
Ja, und auch da zum Verkäufer zu gehen und sagen, oh, jetzt.
Das kannst du ja trotzdem, du musst halt.
Ach so, und dann sagt er ja, du hast ja den goldenen Pass.
Du hast hier keine Ahnung, was du für eine Karte hast.
Stimmt, ich habe mir gleich vorgestellt, dass ich das immer geliefert kriegen würde. Ja,
darüber redet niemand.
Übertreib doch nicht gleich wieder so maßlos.
Ja.
Und dann habe ich auch jemanden, der mir das füttert.
Das eigentlich wird es direkt bei mir aufgebacken.
Ja, im Prinzip, okay. Du kriegst eben Zeit für Brotofen und einen persönlichen Zeit für Brotbäcker. Ja. Genau,
also jetzt gibt es ganz neuen Zitronenschlingel. Oh, ist der lecker.
Zitronenschlingel, das ist auch sowieso das Schlimmste. Das ist Namen von Gebäckstücken irgendwie.
Oh, der ist lecker. Aber der ist nicht von Zeit für Brot, der ist, glaube ich, von Bio-Backhaus oder von Bäumer Lutum oder so.
Kennen wir ja alle.
Gibt es halt beim Dance.
Kannst du uns noch kurz erklären, was ein Zitronenschlingel ist?
Das ist wie ein Franzbrötchen, nur ohne scheiß Zimt, sondern mit schön Zitrone.
Okay.
Richtig, ein bisschen blättrig auch. Oh, lecker.
Okay, Zitronenschlingel. Gibt es in Hamburg oder?
Nö, ich kaufe die immer in Neukölln. Also beim Dance, beim Bäumer, also bei so irgendeinem Bio-Dings.
Okay.
Ja. Oh, lecker. lecker. Ja, stimmt. Also wenn ich so eine goldene Karte für meinen Lieblingsbackwaren,
da siehst du.
Ja, das ist das, was ich wirklich jede Woche ja auch viel Geld ausgebe. Ja, da gebe ich eine Menge Geld aus. Für ein gutes Brot und einen kleinen Schlingel. Ja. Oder ein Brioche.
Das ist ja genau.
Den ersten Schlingel isst immer noch sofort.
Dafür ist
oder
ja
ein Kardamom-Knopf.
Dafür ist ja jetzt auch P. Diddy im Knast. Ne?
Ja.
Gutes Brot und einen kleinen Schlingel.
Ah, die sind immer schon leckere Sachen.
Übrigens, das ist auch was aus der letzten Folge noch. Da hattest du doch gesagt, Stork ist das Beste. Wir haben doch kurz über die ganzen.
Stork ist geiler als Ferrero.
Stork ist geiler als Ferrero.
Ja.
Stimmt auch nicht.
Weil Toffifee jetzt auch in weißer Schokolade gibt.
Nee, weil Stork hat Merci im Angebot.
Ja, aber darüber haben wir doch geredet.
Haben wir geredet, aber mir war das gar nicht
danach.
So bewusst. Ja, genau.
Das macht so viel kaputt, meinst du?
Genau. Ja. Wer Merci im Angebot hat, kann sich nicht guten Gewissens das Label beste Süßwarenhersteller der Welt.
Ja, ich bin froh, dass du das auch nochmal ansprichst, weil da habe ich mich auch kurz geschämt, dass ich das eigentlich so behauptet habe, obwohl ich weiß, dass der absolute Schokoladenschrott, der Schokoladenabfall, was eine Merci-Schokolade ist.
Ja.
Aber ich habe dann für eine neue Argumentationsstrategie. Ich finde das ja gut, dass die ihre Abfälle, ihre Schokoabfälle halt so gut vermarktet haben, dass es halt, dass die damit eben auch nochmal Geld machen.
Dass sie das jetzt in irgendwelchen Arztpraxen abladen, genau. Weil die ganzen Omas immer ein Merci kann.
Wie soll man denn sonst Danke sagen?
Ja, es ist einfach, also allein, dass die in den 90ern oder wahrscheinlich schon früher diese Werbung gemacht haben mit hier, ich schenke dir diese Merci-Tafel und damit sage ich dir, wie geil, dass du mein Leben gerettet hast, wie geil, dass du mein Partner bist, wie schön, dass du hier mal abgewaschen hast. Danke, dass du hier die Heizung repariert hast, was auch immer. Mir ist nichts Besseres eingefallen und das kostet nur 2,99 €, deswegen hier.
Ja.
Und dann immer größere Packungen auch zu machen, ne? Diese riesen Packungen.
Die Riesenriegel.
Jede Merci-Schokolade ist einfach nur Abfall. Das ist wirklich ganz schlechtes Produkt. Das haben wir, glaube ich, sogar auch schon mal hier besprochen.
Ich glaube, mehr als einmal.
Aber
meinst?
Ich sage, Mensch Stork, ihr seid clever.
Das heißt, das ist für dich eher ein positiver Fakt, dass sie das so.
Also marketingmäßig, also eine Eins.
Okay, da kann ich sogar mitgehen.
Ne? Und das finde ich halt clever, aber trotzdem kauft die niemals und verschenkt die nicht, weil das ist echt, also dann sogar.
Habt ihr schon mal Merci geschenkt bekommen? So richtig so von jemandem, der euch wichtig
war? In den 90ern habe ich das ständig von irgendwelchen Tanten und Omas und weiß ich nicht was.
Okay, Tanten und
abgewaschen Omas. Hast?
Genau.
Ja, weiß auch nicht.
Nee, aber so von, keine Ahnung, Lebensabschnitts, Leute, die gleich alt sind wie ihr, also die quasi so. Weil das ist ja die Werbung, ne, wo du es gerade angesprochen hast. Clevere Werbung, das war ja immer in den Ende der 90er, kann ich mich erinnern, war das halt so dieses, na klar, da war die Oma, die das irgendwie dem Enkel schenkt, so nach dem Motto, und das ist auch in unserer Familie oft vorgekommen, leider. Aber so die, sagen wir, die Ehefrau, die das dem Mann schenkt, oder andersrum, ne, so das, so in dieser Generation Sache.
Also ich habe es noch nie gekauft, um es, also jedenfalls nicht ironiefrei. Gab bestimmt mal eine ganz eklige Variante, die ich irgendjemandem geschenkt habe. So, nee, aber ich habe es auch noch nicht geschenkt bekommen. Außer okay. Meine Mama, die hat halt irgendwie in der Arztpraxis, weil du es gerade gesagt hast, gearbeitet irgendwie. Ja. Und die hat ständig halt Mangerie und Merci gekriegt. Und das war immer bei uns zu Hause halt. Deswegen, ich finde ja Mangerie auch nicht schlimm. Aber
Merci. Was?
Nee, habe ich noch nie erzählt. Oh. Pass auf, also.
Was? Das sind jetzt schon News, ne?
Ich glaub's ja nicht.
Ach. Ja.
Also ich finde ich glaube.
Kannst du mal das Bild mit den Sandwiches dazu machen?
Ja, kannst du mal hier auf den Lichtschalter.
Es wurde ja, glaube ich, ganz lange erzählt oder irgendwie immer so irgendwie wahrgemacht, wenn du deinem Partner, deiner Partnerin irgendwie Süßigkeiten schenkst, also Pralinen im Idealfall, dann ist bedeutet das, dann ist das schon ein Beweis für, ich finde dich richtig toll.
Wer hat das denn erzählt?
Na, das ist so auch vielleicht auch so die Werbung.
Ach so, okay.
Ne? Und dann immer, die feinen Pralinchen, ne? Und dann merkte man aber auch so, okay, die sind auch teuer. Mhm. Und oder es war immer schon was Besonderes. Also auch meine Oma, die hat natürlich das als eine besondere Geste empfunden, wenn ein Mann ihr sehr teure Pralinen geschenkt hat.
Okay, bei teuren Pralinen würde ich vielleicht sagen, ist jetzt nicht das beste Geschenk der Welt, aber da gehe ich noch mit.
Und dann hat natürlich so ein Milka und so ein Stork gesagt, scheiße, wir müssen irgendwie auch an diese Männer ran, die ihren Frauen was schenken wollen am Valentinstag und hast sie nicht gesehen. Oder und wir müssen die so. Und da haben die natürlich dann angefangen, sowas zu machen. Und ich glaube, das ist einfach nicht mehr trendy. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir jemals, also doch, das stimmt. Ich habe schon mal sehr schöne belgische Pralinen aus Belgien mitgebracht bekommen. Klar. Das ist natürlich, wo ich auch sage, ja, hallo, unbedingt. Du fährst nach Belgien, bringst Pralinen
mit. Bringst mir bitte Schokolade mit.
Ja, Punkt.
Oder Bier.
Oder beides. Im besten Fall beides.
Oder ich finde es generell cool, so Süßigkeiten aus dem Ausland geschenkt zu bekommen. Ja. Aber das war ja nie so dieses, hiermit überreiche ich dir eine feine Schokolade, um dir zu sagen, willst, Zwinker, Zwinker.
Willst du mit mir gehen?
Genau. Du bedeutest mir richtig viel. Ich hab dich echt gern. Und,
das ist einfach ein Mitbringsel, wenn man da ist.
Genau, also deswegen allein so diese Geste, das ist mir, macht doch heute keiner mehr. Bringt man doch seiner Freundin, um zu sagen, hier habe ich dir
Zwinker,
was
Zwinker, Zwonker. Du hast ja was vor heute noch.
Ja. Also ich kaufe meinem Chef zum Beispiel immer zum Geburtstag Nocini, weil der ist seine Lieblingsschokolade. Das habe ich mir gemerkt. Okay. Finde ich nett so.
Aber das ist eine nette Geste.
Genau, das ist halt Geburtstag. Ja. Und aber so dieses hier, und auch, es gibt ja dann auch die jetzt von Milka und auch sogar von, wie heißen sie, Jogurette, gibt es ja so kleine Packungen, wo kleiner Dank draufsteht oder so.
Da würde ich sofort, also würde ich ausziehen.
Also wenn meine beste Freundin mir Süßigkeit mitbringt, freue ich mich auch. Aber da muss nicht kleiner Dank draufstehen. Die kann einfach die große Packung kaufen.
Ja, genau. Kleine Pop, mir gefällt die Joghurt schon anständig.
Ja.
Was ist das hier für ein Scheiß?
Also unter Freunden finde ich das schon eigentlich auch ganz süß.
Aber ja, aber das kauft man dann, um es im Zweifel auch dann zusammen zu
zusammen,
essen.
Zusammen, genau.
Das ist immer noch was anderes. Ich meinte tatsächlich so dieses, tatsächlich, wie du meinst, so diese wahrscheinlich eher alt 80er-Jahre-Geste.
Ja,
so.
Es ist voll die 80er-Jahre.
So edle Tropfen mit Nuss, weißt du, so Herrenschokolade oder so, was man dann halt für die, und dann auf der anderen Seite halt die, ich weiß nicht, was das weibliche, in Anführungsstrichen, weibliche Äquivalent davon ist, wenn man irgendwie Frauen, die zarte Praline oder so, keine Ahnung.
Na,
und eine Rose dazu.
Eine Rose. Und da ist eine Rose auf der Verpackung schon drauf.
Das zählt. Das muss reichen. Was Rosen kosten. Schnittblumen aber.
Es müssen vor allem immer auch ein bisschen so Verpackungen sein, die was hermachen.
Das muss
die man
edel
so,
aussehen.
Die man so aufklappen kann. Und dann ist da auch noch so ein Dings oben drauf. So ein Knisterdinges.
Genau,
und dann macht man es.
Das war bei uns dieses Ferrero Rocher, weil es immer nach was total wertvollem aussieht. Ja. Ich hasse das zum Beispiel. Oh.
Und ich glaube aber, weißt du, was das kaputt gemacht hat? Diese Schenkkultur von Pralinen. Ich glaube, Duplo. weil als sie angefangen haben, war die längste Praline der Welt, das war, dann war es vorbei. Da hat keiner mehr, nee, du kannst mir, das ist ein Schokoriegel. Ja,
Knusperwaffel genau. In einem Schokomantel. Ja.
Hör doch auf mit der Scheiße. Und dann könnte keiner mehr Pralinen schenken, unironisch.
Also es gibt doch eine Situation, in der so gute Süßigkeiten, die guten von Stork,
ja,
ich meine damit nicht irgendwelche Merci's, auch irgendwie was Wertschätzendes und eine nette Geste sind. Und da fällt mir zum Beispiel ein, wir kriegen oft, wirklich oft Süßigkeiten aus der Community. Also so kleine.
Wer ist wir?
Wir bei Rocket Beans.
Ach so,
also hier ist noch nichts passiert, das stimmt. Also ich weiß nicht, warum hier nichts passiert. Und dann kommen da manchmal so Pakete und das, dann machen die sich dann auch oft Gedanken, zum Beispiel, weil sie dann auch gesagt haben, Mensch, neulich habt ihr doch erzählt, ihr mögt die Toffifees so gerne. Und dann kriegen wir ein Paket Toffifees. Und das ist natürlich jetzt sehr, also.
Das aber, haben wir hier auch schon erzählt.
Das haben wir hier auch nichts passiert.
Also ich bin ja, wie gesagt, großer BMW-Fan.
Nee, oder es ist, ich weiß noch, einmal hat einer aus Österreich was geschickt und der hat natürlich dann vor allem österreichische Süßigkeiten zusammengepackt und so. Und das finde ich dann immer, das ist schon irgendwie sweet. Also man freut sich dann, ne? Dann steht dann so ein großes Paket da und dann weiß man, es hat jemand so zusammengestellt, weil er einem mit diesen Süßigkeiten Danke sagen will. Also weil die dann wirklich, dann gibt's auch mal einen Brief dazu und dann sagen die, ey, danke, dass ihr uns so gut unterhaltet oder was auch immer. Hier habe ich euch was Kleines zusammengestellt. Und das finde ich, oder ich finde es zum Beispiel auch cool, wenn das bei uns in der Firma, ist mir jetzt eigentlich nicht gut, ganze Zucker und so, aber wir kriegen auch immer, in der Küche steht und bei uns auch an vielen verschiedenen Stellen eigentlich, man schafft es nicht, kann nicht an so einer Süßigkeiten-Schüssel vorbeizulaufen. Aber uns gibt es an vielen Stellen so, genau, so Schüsseln, wo so Schokoriegel drin sind und auch Obst, nee, den musst du nie noch 10 Cent reinstecken, ja. Das ist für uns alle. Da ist natürlich auch Obst und Nüsschen und so, aber ich finde das irgendwie schön, dass die sich da so Gedanken machen und dann denke ich, und dann ist das auch so, dann gönne ich mir dann auch so ein Balliste und denke, danke.
Aber das ist nicht das, was von quote unquote der Community kommt, sondern das ist
das kauft das Office Management, ja, okay, bei uns, okay, und, okay. Und geachtet auch darauf, dass es nicht, also das, die machen das schon gut.
Das ausreichend Cerealien.
Aber dass es auch nicht jeden Tag komplett aufgefüllt ist, damit wirklich nicht alle nur noch diese Scheiße fressen, weil dann würden wir alle Karies und Probleme irgendwie und so. Aber es ist, da gibt es zum Beispiel kleine Knoppers, und kleine Hanutas, und kleine Ballistos und so. Ich finde das sehr, sehr, und das finde ich zum Beispiel auch so, oder ich habe, finde ich irgendwie so nett. Das finde ich schon so eine Geste. Oder wenn ich mit einem Team zusammenarbeite und wir müssen lange viel fahren oder müssen viel drehen oder wir sitzen lange in der Regie oder so, dann bringe ich auch immer ein Schüsselchen Weingummi mit.
Weingummi?
Ja.
Das ist aber auch schon sehr sophisticated Candy.
Nee, es sind am Ende nur Gummibärchen.
Ja, ich weiß, aber trotzdem ist das ja was anderes als hier Goldbeeren oder so. Das ist, also
nee,
zumindest hat es was, ich
weiß, nee,
aber es hat ein anderes.
Nee, das sind nur Goldbeeren, aber in Westdeutschland sagen halt alle Weingummi, da sagt keiner Gummibären.
Deswegen weil es gibt doch diese englischen Weingummi.
Ja. Nee, genau. Siehst du, für mich war auch Weingummi immer das Besondere.
Ja.
Aber keiner sagt Gummibären. Deswegen sage
Aber es sind Gummibären.
Es sind am Ende ist es auch nur ein Katjes Beutelchen mit Zuckergelee-Dinger-Teilen. Das ist, genau, es ist aber ein Mix auch aus. Also, ne? Aber das ist,
Haribo,
ich habe mir das so angewöhnt, weil wenn ich nämlich irgendwie. Ich hatte das wirklich, da hat auch jemand immer gesagt, ach, bring mir mal Weingummi mit, und ich habe immer Weingummi gekauft. Ne? Und so, oh scheiße, Weingummi, oh, das ist ja speziell, da musst du mal gucken.
Kriegst du auch nicht überall.
Ja, und dann war, bis dann irgendwann jemand zu mir sagte, du bringst immer diese englischen Dings mit, kannst du nicht einfach mal normale Haribos mitbringen? Ich so, aber du hast doch immer Weingummi gesagt. Ja, na, weil das doch so heißt. Und ich so, heißt doch Gummibär, ich bin verwirrt. Und deswegen habe ich mir das so angewöhnt, dass es sogar jetzt hier in dem Moment, obwohl wir hier unter uns sind, ich Weingummi statt Gummibärchen sage.
Okay.
Obwohl wir ja auch Gummibärchen sagen, zu Truppifrotis so ungefähr. Also das müssen keine Bärchen sein.
Gummitiere.
Ja. Gummitiere sagen wir, genau. Ja. Gummitiere sind das nämlich. Oh. Das war auch lustig, wie das auch ich den Begriff bunte Tüte kannte. Bis ich irgendwann mal jemand anderes getroffen habe, der woanders groß geworden ist als in Berlin. Ich wusste nicht, was eine bunte Tüte ist.
Wüsste jetzt auch nicht. Was ist eine bunte Tüte?
Am Kiosk, wenn du der irgendwie so zusammenstellen lässt.
Ach, dieses selber, wo du zu viel für 100 Gramm bezahlst.
Genau. Okay. Ich habe auch eine bunte, natürlich war mir klar, eine Tüte mit verschiedenen Dingen drin. Aber das ist
auch abgeleitet.
Aber dass es so eine Tüte ist, wo du halt.
Ich habe erstmal an Drogen gedacht.
Ja, alles. Ne? Irgendwie ein bunter Mix, klar. Ja. Aber das ist halt diese, genau, und in Hamburg in jedem Kiosk und auch, ich glaube, auch in Hamburg Hamburg weiß ich es vor allem hundertprozentig, in jedem Späti, die da, da Kiosks oder so heißen, gibt es halt so Tüte. Wendeweise so, so Haribo-Boxen, wo du dir halt deine bunte Tüte zusammenstellst. Okay. Und da schön überall da so, das ist so kompletter Standard da. Hm.
Na, hier und hast du Glück, wenn du noch die Haribo-Goldbeeren ja. bekommst, die noch vom
und
letzten Jahr übrig sind.
Und deswegen, glaube ich, der Berliner kennt nicht das Wort bunte Tüte. Natürlich ist jetzt viel verschwommen, wir haben ja viel Einfluss an, also wir, aber so, so, an, so, so in unserem Alter weiß man, musste man das, glaube ich, erst mal lernen,
ja.
was eine bunte Tüte ist.
Kannte ich bis eben nicht.
Nee? Ja.
Nee.
Ich habe das auch erst.
Aber wir haben es früher auch nicht gesagt, aber nee. Ich kenne es auch erst. Ja.
Ich weiß noch, meine Eltern haben mich immer gewarnt vor diesen Haribo-Ständen, wo die dann, wenn das irgendwie auf dem Markt oder so, diese Riesenstände, wo dann so, ist natürlich für Kinder das absolute Paradies.
Das war so quietschbunt auch.
Genau, und dann stehen da so, du hast noch nie so viel Süßigkeiten auf einen Haufen gesehen, ja. In diesen, mit so einem halb, was so aussieht wie so ein Schildkrötenpanzer, so ein,
ach so, da vorne so,
wo du vorne reingreifen kannst, so eine
Ideal
Abdeckung.
Ideal mit einer Zange.
Genau.
Oder
ja,
mit einer
Schaufel. Genau. Genau. Weil nämlich, wenn du eine Schaufel voll hast, ja. hast du schon 200 Gramm in der bunten Tüte. Und da haben mich meine Eltern immer vorgewarnt, weil sie immer gesagt haben, und sie haben ja nicht ganz Unrecht gehabt, das ist viel zu teuer. Wenn wir 3 Meter weiter in die Kaufhalle gehen, kostet dasselbe kosten die Hälfte. Und deswegen habe ich mich nie weiter damit beschäftigt, weil ich immer meine Eltern im Hinterkopf habe. Mm. Und das
exakt,
ist viel zu teuer.
Exakt, hundertprozentig so ja. lief es bei mir auch ab. Das war auch so, also vor allem wurde mir es auch so eingetrichtert, dass es eigentlich Betrug ist, ja, was die
genau.
machen. Und das, also dass sich das, also es ist kriminell, ja. so ungefähr.
Aber kannst das Krasse ist,
Polizei rufen.
An diesen Wänden oder ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, wenn wir mit unseren Kindern im Tierpark waren, gab es so einen Wagen auch, wo man dann, der dann halt auch so eine Auslage hatte mit ja. tausend so Büchsen, für eine bunte Tüte, da gab es halt auch mal total spezielle Sachen. So irgendwelche Schlangen, die es so in einer Haribo-Tüte,
ja.
Weingummis, nicht gab.
Wo du sonst in die Metro musst und dir ein Kilo davon
ja. holst. Und dann hat es nicht geschmeckt.
Genau.
Esspapier.
Ja, das stimmt. Und eigentlich, ich glaube, einmal hat meine Oma mir auch so eine, das, ja, hier macht ihr so ein Tütchen, aber ich weiß auch nur, dass ich das alles eigentlich eklig fand.
Na gut, du hast aber auch, du bist ja mit
so
Süßigkeiten so
enttäuscht von dem ganzen Scheiß in der Tüte, ja. Nee, das ist nichts für mich. Naja, also es gibt solche und solche Situationen. Ich sag mal so, ich spreche jetzt mal hier für alle Frauen.
Wie ist ja so deine Art?
In heterosexuellen Beziehungen. Ihr müsst da nicht Pralinen mitbringen.
Kauft keine Pralinen.
Kauft, also es sei denn, es
lieber
ist natürlich
einen
ganz
Diamanten.
Besondere, genau, ein ordentlicher Diamant ist einfach besser. Ja, doch,
halt einen ordentlichen Ring. Ne?
Ja.
Unter 1000 Euro müsst ihr gar nicht
anbringen. Ganz genau. Ja. Oder eine schöne Kette.
Das, wenn wir euch eins für diese 82 Folgen, die wir bisher hier gemacht haben, auf den Weg geben, liebe Zuschauer, liebe jungen Zuschauer vor allem. Geschenke
Schmuck.
In Partnerschaften nicht unter 1000 Euro.
Ja, ja. Also genau, dann können es auch Pralinen sein, wenn ich 1000 Euro.
Alles andere ist Schrottwichtig.
Dann kannst du eigentlich gleich
ausziehen. Genau.
Apropos,
müssen wir
auch müssen wir jetzt bald anfangen. Ja.
Mal letztes Jahr ausfallen lassen.
Keine bunten Tüten.
Genau. Weil zu teuer.
Stimmt. Das kostet. Nee, aber eins, bevor wir dann jetzt, ich bin auch, hab Hunger.
Ja, ich auch. Ich kann nochmal die Flipstelle raus.
Die Flipstelle. Nee, aber ich habe euch ja
lesen.
Das Foto geschickt, nachdem wir letztes Mal drüber geredet haben, wie es dann immer so ist, wenn man drüber redet, sieht man es überall, ist mir tatsächlich das erste Mal in der freien Wildbahn diese fucking Dönerbox im Supermarkt unter.
Hast du die gekauft?
Nee, ich habe sie nicht.
Die schon im Ofen?
Ich habe es nicht übers Herz gebracht. Und ich habe auch, ich wurde auch gescholten, ja, sag ich mal, dass ich auch nur ansatzweise darüber nachgedacht habe, das zu kaufen.
Ja, es macht hier
zu Recht.
Hier in Berlin halt wirklich nicht viel Sinn. Ne? Ich glaube, die kostet 7 Euro.
Ja, so wie ein Döner halt im
ja,
Moment. Also
ist
der gleiche Preis
ich
ungefähr.
Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht probiert. Vielleicht müssen wir es probieren. Vielleicht ist es eine Offenbarung.
Ich bin ja auch immer der.
Ich glaube nicht,
dass es eine Offenbarung
warmer
ist.
Warmer Salat.
Ja. Weil ich bin ja auch immer eher der Auffassung, lieber erstmal probieren und dann meckern, als gleich von vornherein zu sagen, das ist sowieso scheiße. Aber ich glaube, da können wir es uns sparen.
Ja.
Ja, also, oder vielleicht zu unserer Weihnachtssendung. Kaufe ich für uns drei einfach drei Döner Kuchen.
Zusammen mit einem Cocktail aus dem Mixen.
Genau,
für Kenner
und dann machen
und
wir schönen Flips.
Ja.
Erdnussflips und
ich bin verwirrt.
Okay.
Was das Thema Flips betrifft.
Ach so, ja. Haben wir jetzt eigentlich ein für alle Mal geklärt, ob das mit dem Ei die Flips sind?
Achtung, ich lese es jetzt vor.
Okay.
Es geht hier in der Seite, es geht um die blaue Stunde.
Die blaue Stunde.
Hier steht, aber in dieser Stunde der Entspannung sucht man nach einem Trunk, der allein oder mit einem freundlichen Partner genossen Anregung
muss der
gibt.
Der muss freundlich sein.
Ja. Der Partner muss freundlich sein.
Ja. In der blauen Stunde brauchst du einen freundlichen.
Der trunk nicht so, aber.
Anregung gibt und belebt, einstimmt auf jenen zweiten Teil des Tages, den man so poetisch den Feierabend nennt.
Ach so, ich um anderen.
Ein Kenner der Mixgetränke hat dafür zwei Spezialitäten zur Hand. Und jetzt kommt's, Flips und Eggnogs. Beides sind stärkende, leicht verdauliche Getränke. Bei den ersteren, und das erste war der Flips,
ja,
ist das frische Ei, beim letzteren die Milch ein Grundbestandteil. Wer sich ein wenig mit Ernährungswissenschaft beschäftigt hat, wird wissen, welche belebende Wirkung von dieser beiden Eiweiß- und Vitaminträgern ausgeht. Beginnen wir mit dem Flip. Dessen Wortbeugung wird nicht lange nachgeben wollen. Wer in alten Lexika blättert, wird finden, dass damit eine Mischung aus Bier und Branntwein gemeint war. Neuere Nachschlagewerke bezeichnen mit diesem Wort ganz allgemein Mixgetränke. Wir engen den Begriff auf das ein, was jeder Barmixer darunter versteht. Ein Flip setzt sich hauptsächlich aus frischen Eiern, Fruchtsäften, Zucker und Alkohol zusammen.
Aber das passt nicht zu den Rezepten.
Und jetzt kommt's. Ja. Alle Rezepte
sind ohne Ei.
Nee, das stimmt aber nicht.
Aber das, was du vorhin vorgelesen hast, als wir noch nicht auf Sendung waren,
ja,
da,
sag mal,
das war ein Flip
dumm?
Ohne Ei.
Das waren die veganen Flips. Die veganen,
also diese Flips hier auf der blauen Stelle, steht ganz oben ein Eigelb, ein Ei, ein Ei, ein Ei, ein Ei, ein Ei. Ich
dachte, das war vorhin schon.
Wo waren wir denn? Ja, aber ich hab das noch.
Aber Moment, das unabhängig ist mal davon, dass ich jetzt mich bestätigt sehe, dass Flips immer mit Ei
Scheiße.
Sind. Entschuldigung. Das, was du gerade vorgelesen hast, macht ja trotzdem noch wenig Sinn, weil wenn sie sagen, dass der Hauptbestandteil der Getränke, die sie die Eggnog heißen,
ja,
Milch ist,
ja,
und nicht etwa das Ei, das ist aber auch irgendwie.
Also vor allem auch so dieses im Nachmittag, bevor du den
vor dem Feierabend,
da trinkst du so ein Eigetränk.
Das so das smooth rüberkommen, ja, von 16 bis 18 Uhr.
Und also da wo ich denke, also naja.
Ja. In der Planwirtschaft, da war nicht so viel zu tun nach 16 Uhr.
Da gönnst du dir erstmal so ein, ja, so ein Ei-Dings.
Erstmal ein Eggnog oder ein Flip. Und dann ab 18 Uhr nach dem Feierabend kannst du dann richtig schön das Bier reinlöten.
Da gibt es dann Bierchen.
Genau.
Ich glaube, das Ei stand vorhin auch schon.
Ja, ja, aber es ist doch komisch, weil ich weiß nämlich auch noch, dass ich zu Hause war und gedacht habe, das ist ja ohne Ei. Das ist unser, also das ist ja skandalös, deswegen habe ich es ja mitgebracht.
Skandal.
Ja gut, okay. Also, ja,
ich
finde
es viel skandalöser, als die Eggnogs ohne Ei sind.
Nee, das ist auch mit Ei.
Mit Ei.
Aber
eigentlich.
Auf jeden Fall ist das Rezept zu dem Flip, von dem du uns erzählt hast, nicht mit drin. Dieser
Flip.
Komische, ja, widerliche
Hubs Ding.
Flip. Der Hubs-Flip. Wie gesagt, der ist auch, glaube ich, der Sportler-Flip war, den ich bekommen habe, war für die Jugend, also ohne Alkohol. Da haben sie einfach nur einen Milchshake gemacht und den Sportler-Flip genannt.
Aber es gibt ja auch eine Doppelseite nur mit Milchmix-Getränken. Ja.
Die werden wir uns gleich nochmal angucken. Und dann nächstes Mal machen.
Das Rezept könnt ihr in den Shownotes dann sehen auch.
Von dem Milchshake, den wir uns jetzt aussuchen.
Ja.
Wir müssten eigentlich, was wäre denn von Experten, das Signaturrezept für Experten? Wollen wir nicht mal ein Rezeptbuch rausbringen?
Oh ja, das wäre nicht toll.
So ein Experten.
Ich wollte schon immer gerne ein Rezeptbuch rausbringen. Oh ja, das finde ich ganz toll. Da brauchen wir aber jemanden, der aus allen 500 Folgen nochmal nachhört, wo wir überall über Essen und Rezepte
Ach so,
und Sachen.
Nee, ich hätte jetzt einfach ein neues, also nicht das, worüber wir schon gesprochen haben, sondern einfach neue Rezepte uns.
Auch, aber man muss auch um den Leuten, damit die auch Bock haben, das zu kaufen oder down zu löden.
Ja.
Dass die halt sagen.
Achso, du willst das verkaufen? Ich jetzt einfach.
Na, wenn wir es schon mit unserer Marke kennzeichnen, müssen da auch schon Klassiker aus den Folgen drin.
Ja, das, aber ich hätte es jetzt nicht für gegen Geld, sondern einfach nur so.
Ja, trotzdem muss ja da was für die Fans mit drin sein.
Ja,
außer okay. Hier, das sind Anjas Lieblingsmilchshake.
Das ist Anjas Lieblingshackepeter.
Ja. Schön. Danke. Auf jeden Fall, was nicht drin ist, ist Ayran mit Jägermeister.
Das Mettbrötchen. Ja, das wäre doch mal was. Ein Rezeptbuch. Schaschlik, all die schönen Sachen.
Ja.
Ja, okay.
Also ich hätte noch so Brot mit Cheddar.
Schlafen wir nachts.
So Brot mit Cheddar überbacken und dann wäre da Ketchup drauf.
Das ist ein Rezept, ja.
Das hab ich hier schon mal. Nee, man macht natürlich nur ein paar Tomatenscheiben drunter.
Und dann ist es ein Rezept. Okay, sagen wir mal, unser Rezeptbuch sollte Dinge beinhalten, die mindestens drei Arbeitsschritte erfordern.
Also ich kann gut Sachen, die auch jedes Kind mag.
Ja. Oh, das kann man ja.
Cheddar ist der geilste Käse für Kinder, glaube ich.
Extra Kapitel.
Und dann Ketchup.
Anjas Kinderrezepte.
Ja. Mm. Ich kann auch Würstchen so einschneiden und braten,
das
dass die auch.
Wie Igel.
Die Spinnenbeinchen.
Ja. Früher, bei uns hieß das immer Igel.
Echt?
Ja, wenn du meinst doch schon, dass die ja. an der Seite so aufgehen, ne?
Also aber da,
an
den
Enden. Aber sind doch die Krebswürstchen bei uns.
Bei uns ist das Igel. Geil, jeder.
Aber ich habe auch Zupfbox zu den Taschentücherbox gesagt. Da hast du mich auch schon
Zupfbox
so
ist das geilste Wort des Tages. Danke, dass du es nochmal mich daran erinnert hast.
Ja, ich war verwirrt, dass die nicht neben dem Rechner steht hier bei Romy.
Ja, ich brauche keine Zupfbox.
Nö. Wenn die mal die Nase läuft.
Dann gehe ich auf den Balkon.
Okay.
Gut.
Ist ja auch jetzt wieder Nasensaison.
Nasensaison, das stimmt. Ich muss mal kurz, weil ich habe sogar eine Idee, aber die hätte eigentlich nur Sinn gemacht, wenn wir länger über Oasis geredet hätten,
als wir dann damit weggegangen.
Also die Songs von Machiavelli Sessions and Stories sind auch bei Spotify. Mm. Also zumindest.
Wir verlinken alles.
Sind die da auch zu hören? Es war hoffentlich auch bei Apple Music, das habe ich selber noch nicht kontrolliert, weil ich schon nicht bei Spotify bin, wie ihr hier alle wissen solltet. Aus Gründen, die ihr hier alle auch schon erfahren habt. Ja.
Ja,
ja, spielt es einfach.
Wir machen noch Schrottwichtel nächste Saison. Nächste Sendung.
Ja, lass mal nächste Sendung schon mal am Anfang. Ja, sonst ja, ist
das heißt,
wieder
zu. Das heißt aber auch, wir müssen die nächste Sendung, sagen wir mal, in 2 bis 3 Wochen machen.
Ja.
Ja, kriegen wir hin.
Ja.
Anja ist ja durch mit ihren Machiavelli-Sessions and Stories.
Ja, ich habe ja schon einen neuen Job.
Okay.
Da haben wir gar nicht drüber gesprochen.
Das machen wir nicht.
Das könnt ihr euch am Donnerstag bei Twitch angucken.
Donnerstag ist die Folge aber
einfach,
noch nicht draußen.
Einfach twitch.tv oder gibt es da noch ein spezielles?
/ ARD.
Du musst ein bisschen mehr Marketing-Gespür
ja.
haben.
Du musst mit der Sendung, weißt du, ne? Du musst jetzt vor Donnerstag veröffentlicht werden.
Ach so, stimmt.
Das ist ein Problem.
Ja,
aber es kommen noch 3 Folgen, also es geht auch nach dem Donnerstag, kann er dann die anderen machen. Das geht schon.
Nee, ich bring's vor Donnerstag raus, ist okay. Tschüss.
Tschüss.
Bis dann.
Ich weigere mich, das hinzunehmen, alle stehen nur da. Dabei passieren so viel schlimme Dinge jeden Tag. Unzumutbarkeiten wie die neuen Folgen Scrubs. Generell Mario Barth, doch die Leute wollen das. Mittlerweile kommt zum 3. Mal dasselbe Lied. Das ist keine Musik, das sind die Black Eyed Peas. Wir müssen rausgehen, hier darf man nicht mehr rauchen an der Bar. Die Welt geht vor die Hunde, Mädchen, traurig, aber wahr. Doch wenn du mich küsst, wenn du mich küsst.